Einen wunderschönen guten Abend zum 3x13. WTF-Talk. Heute sprechen wir über das Thema Horrorfilme. Wir haben eine ziemlich krasse Besetzung heute mit ganz, ganz faszinierenden Gästen. Insofern, Lydia, Bernd und mich kennen die regelmäßigen Zuschauer schon. Von unseren drei Gästen, Christian, mach doch einfach mal den Anfang, sag ein bisschen was, wer du bist, was dich mit dem Thema Horrorfilme verbindet und was dein Lieblingshorrorfilm ist.
Oh, ich darf unvorbereiteterweise anfangen. Wundervoll. Ja, ich bin Christian, Herr von Aster, meines Zeichens Autor in verschiedenen Sparten unterwegs, Genregrenzensaboteur und literarischer Hedonist. Und tatsächlich liegen die Wurzeln meines Schreibens in der Fantastik, der Ursprung tatsächlich sogar im Horror, weil mein Bruder seine Tales from the Crypt Comics schlecht versteckt hat. Aber das ist eine Geschichte, auf die wir vielleicht später nochmal zurückkommen. Und mein Lieblingshorrorfilm, das ist schon einer, wo wir später in die Definition gehen müssen, ist einer, der nur im weitesten Sinne einer ist, aber doch ein Klassiker, nämlich Freaks von Todd Browning. Im Jahr 1931, glaube ich. Aber solange wie der verboten war, ist das auch komplex.
Also ich glaube, auf die Frage, was einen Horrorfilm zu einem Horrorfilm macht, werden wir noch kommen. Sebastian, wie sieht das bei dir aus?
Ja, Sebastian Bartoszek, ich bin auch ein großer Horrorfan, bin Mitglied der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft und habe letztes Jahr eine lange Folk-Horror- Also ein Subgenre des Subgenres, Reihe gemacht mit 13 verschiedenen oder 16 verschiedenen Forschern, die sich um Horror kümmern und habe jetzt eine kleine Reihe in meinem Podcast zu Kurzvorstellungen von Horrorfilmen und meine Lieblingshorrorfilme. Du hast ja nach mehreren gefragt, wenn ich die Frage richtig verstanden
Nein,
habe.
ich habe nach einem gefragt eigentlich, aber lass dich nicht
Okay, ich höre
aufhalten.
schon wieder zwei. Das sind natürlich Alien zum einen als Science-Fiction-Horror und The Wicker Man. Und natürlich reden wir nicht über das Nicolas Cage irres Ding, sondern Christopher Lee aus der Unholy Trinity zum Folk-Horror.
Jo, und Jörg, wer
Ja.
bist du?
Also ich habe jetzt tatsächlich mich beschränkt auf einen Horrorfilm, den ich als liebsten mag. Und das ist wahrscheinlich einer der Horrorfilme, die ich auch mit am ersten gesehen habe. Einer der wenigen Horrorfilme, die Anfang der 70er schon im Fernsehen liefen. Und das war Frankensteins Braut. Deswegen steht hier auch Boris Karloff, der Hauptdarsteller aus Frankensteins Braut. Und ja, der Film hat mich damals fasziniert und ich habe ihn neulich nochmal angeguckt und habe festgestellt, okay, eigentlich hätte man nach diesem Film auch aufhören können, Horrorfilme zu drehen, weil in dem Film schon alles drin ist, was man mit Horror verbindet. Und ja, wer wissen will, wo Tim Burton seine Ideen her hat, der muss sich Frankensteins Braut angucken. Und ich selbst habe auch in den 80ern und 90ern Horrorfilme gedreht. Beziehungsweise ich würde eher sagen Untergrundfilme, aber Horrorfans haben die immer gemocht und bei Wikipedia steht, dass das Horrorfilme sind. Insofern scheine ich Horrorfilmregisseur zu sein.
Ja, das ist ja schon irgendwie eine spannende Frage. Fängt das an und wo hört das auf? Bernd, magst du mal für dich so ein bisschen abgrenzen, was du als Horrorfilm bezeichnen würdest?
Ach Gott, schwierig. Also erstmal ganz kurz noch zu Jörg. Ja, also Frankensteins Braut war, glaube ich, einer der ganz wenigen Filme in der Filmgeschichte, bei dem die Fortsetzung tatsächlich noch besser war als das Original. Das hat seitdem, glaube ich, also ein weiteres Beispiel fällt mir eigentlich gar nicht ein, weil eine Frage, die wir im Vorfeld schon im Chat bekommen haben, war ja, warum diese ganzen Teen-Horrorfilme immer nach demselben Schema ablaufen, vor allem so die 80er-Jahre-Slasher-Filme. Und das war damals ein bisschen anders. Also Frankensteins Braut war tatsächlich noch besser als der Vorgängerfilm, aber das nur nebenbei, ja. Ja, du lieber Gott, also Horrorfilme, ja, ist wahnsinnig viel und man könnte ja sagen, klar, um so Sachen wie Tod oder Gewalt und Angst geht es natürlich auch in Krimis oder in Thrillern oder so. Also Leichen gibt es auch im Tatort natürlich. Was ist der Unterschied zu einem Horrorfilm? Ich glaube, im Horrorfilm ist das der eigentliche Zweck. Also mal ganz grob gesagt, im Tatort ist eine Leiche halt irgendwie etwas, was diesen Film in Gang bringt. Aber im Horrorfilm ist es Selbstzweck. Es geht im Grunde darum, das daraufhin zu fokussieren, auf Angst, auf Schrecken, auf Verstörung, auf Ekel. Das sind keine Begleiterscheinungen, zum Beispiel einer Krimi-Handlung, sondern darum geht es eigentlich in dem Film. Ich glaube, das wäre für mich eine von vielen Definitionen.
Wo würdest du sagen, Christian, bei deinen vielen Themen, die so Richtung Fantasy und so weiter gehen, wo würdest du sagen, ist da, wo hört Horror auf? Oder wo, weil du ja dich auch ganz viel mit Tod und mit Leichen beschäftigst, und es ist häufig, sagen wir bei dir ja, nicht immer gruselig im klassischen Sinne, aber irgendwie.
Ich
Ja.
persönlich schätze im Literarischen die Fantastik, das ist im Film auch so, das ist meines Erachtens die Spielart, wo wirklich das Übernatürliche einfach in die Realität eindringt. Das muss nicht immer Horror sein, aber die Funktion des Horrors, also des Gruselns, das ist, glaube ich, vor allem dafür da, um eine Katharsis herzustellen, damit man Dinge durchleben kann, die man in der Realität nicht durchleben kann. Beim klassischen Horrorfilm wird das Monster ja auch immer besiegt, es sei denn, es kommt wieder fürs Sequel, was ja inzwischen nötig ist, damit Franchises gute Horrormotive totreiten können. Also ich mag wirklich vor allem die Fantastik. Also zum Beispiel In the Mouth of Madness ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel, was meines Erachtens auch von der Stimmung her der beste Lovecraft-Film eigentlich ist, obwohl es kein typischer Lovecraft-Film ist. Aber er fängt diese Stimmung und die Motive sehr gut ein, weil da langsam so der, oder zum Beispiel Angel Heart ist auch so einer, wo die Realität einfach vom Übersinnlichen gekapert wird und das teilweise durchaus subtil, bevor es dann weniger subtil ist.
Es führt tatsächlich, Holm, wenn ich darf, zu einer, wir bekommen ja im Vorfeld im Chat immer schon Fragen, Christian, die wir häufig nicht beantworten können, weil wir es dann irgendwie vergessen, weil die Zeit gar nicht habe. Aber du hast jetzt den Begriff Katharsis verwendet. Das ist meines Wissens nach uralt, geht auf Aristoteles zurück. Aber das war ja so eine große Diskussion in den 80ern. Und die Frage haben wir auch heute im Vorfeld gestellt bekommen, ist das wirklich haltbar? Vielleicht auch an die beiden Psychologen. Ja, wie ist das mit dieser Diskussion, was Horrorfilme, ich sag mal, anrichten? Wirkt es wirklich kathartisch, also beruhigend, entspannend auf die Zuschauer oder
Obacht,
führt das
Obacht, Herr Hader, ich
alles?
sage nicht, dass das tatsächlich das ist, was Sie auslösen. Das ist meines Erachtens die Funktion. Dass Sie natürlich auch zu Gewalt und krankem Scheiß inspirieren, das stelle ich nicht in Abrede. Da sind ja schließlich Dinge passiert, die ganz offensichtlich auf Horrorfilme zurückgehen. Ne?
Okay, auch das ist jetzt schon wieder eine Aussage, die mir persönlich ein bisschen zu weit geht. Können unsere beiden Psychologen dazu was sagen?
Ja, also ich grätsch da mal direkt rein und antworte die Frage natürlich nicht, sondern mache kurz einen Monolog davor.
Natürlich.
Für mich ist definierend für das Horrorgenre zweierlei Sachen. Das eine war mir als Psychologe relativ lange klar, das Konzept der Angstlust, also das, was wir als Kinder schon haben, dieser Spaß am Gruseln, so aber bewusst gewählt. Das ist ein ganz spannender Aspekt. Also es ist nicht die Angstlust, die auf uns eindringt, von der wir nicht wissen, dass sie vorbeigeht, sondern es ist selbstgewählte Angstlust. Und zum anderen, und da kommen wir jetzt gleich zu dem katharsischen Effekt, hat mir eine Forscherin erklärt, diese Idee des Body-Genres, also dass Horrorfilme ein Versprechen haben, etwas an körperlicher Reaktion auszulösen. An physiologischer Erregung und damit, und jetzt komme ich auf die Katharsis-Sache, dementsprechend liegt natürlich diese katharsische Hypothese nahe, zu sagen, da passiert ein gewisser reinigender Effekt. Und diese Forscherin, die Stefania Voigt, hat mir erklärt, dass das stimmt und nicht stimmt, dass die Forschungsbefunde dahingehen, dass es zum einen diesen katharsischen Effekt sehr wohl geben kann, aber nicht geben muss. Es ist die Frage, wie löse ich diese physiologische Erregung am Ende des Tages auf?
Und es hat ja viele Funktionen. Am Ende des Tages scheint ja die Forschung darauf hinzuweisen, dass es eben nicht die eine Antwort gibt, sondern eben wieder unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen, beispielsweise Sensation Seeking ist ja ein Konstrukt, das ich immer schon sehr interessant fand, also Abenteuerlust und das logischerweise Menschen, die insgesamt mehr Abenteuerlust, also Sensation Seeking aufweisen, im Sinne von, dass sie mehr stimulierende, intensive Reize suchen, dass die auch häufiger sich dann solche Filme anschauen. Das ist eine Sache. Oder auch, dass jüngere Personen sich die häufiger anschauen als ältere Personen, was insofern auch irgendwie Sinn macht, weil Sensation Seeking dann auch im Alter ein bisschen abnehmen kann. Und dann gibt es natürlich auch Untersuchungen, was ich ganz interessant fand, eine relativ neue. Ich weiß nicht, Sebastian Bartoszek, ob du die kennst. Es gibt von 2021 eine Untersuchung Pandemic Practice. Und da wurde halt geschaut, wie sich der Konsum von Horrorfilmen auf die Verarbeitung der Pandemie auswirkt. Und da kam unter anderem raus, dass sie gesagt haben, dass Menschen, die mehr morbide Neugier aufweisen, also ein Konstrukt, das man hier gemessen hat, und dann auch gerne Horrorfilme schauen, dass die etwas mehr Resilienz zeigten auf, sagen wir mal, die Belastungen der Pandemie. Und da wird also so ein bisschen auch diskutiert, ob diese Horrorfilme zu schauen, ob das halt vielleicht auch, das habe ich auch schon in anderen Quellen gelesen, ob das dann auch so einen Effekt haben kann, sich mit negativen Dingen auseinanderzusetzen und die dann auch vielleicht sogar besser verarbeiten zu können. Da gibt es also verschiedene Thesen. Das jetzt nur mal angerissen, weil das gerade was Aktuelles war, was mir heute über den Weg gelaufen ist im Vorfeld der Sendung. Von daher, am Ende
Super.
des Tages müssen wir
Das
wohl
ist
sagen, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es gibt ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen und die man auseinanderdividieren muss.
dir heute über den Weg gelaufen. Ich darf mal daran erinnern, dass ich diese Studie letztes Jahr bei meinem WTF-Vortrag ausdrücklich erwähnt habe.
Mein lieber Bernd, da war ich backstage und habe organisiert. Das
Natürlich, ja.
ist ein schönes Beispiel dafür, dass ich deinen Vortrag leider verpasst habe. Da siehst du
Genau.
mal. Oh Mann.
Ich hatte diese Studie
Nein.
tatsächlich letztes Jahr. Jörg
Wie
war
geil.
dabei beim Live-WTF erwähnen und es gibt, und ich habe das so begründet, ja, dass Horrorfilme tatsächlich nach dieser Studie zufolge so ein bisschen dazu dienen, sich gegen reale Schrecken zu wappnen. Also ich habe, glaube ich, in dem Vortrag gesagt, ja, warum auch nicht? Also jemand, der Horrorfilme sieht, der hat ja alles, jedes Szenario schon gesehen. Alles, was an schrecklichen Dingen passieren kann, hat jeder von uns in irgendeinem Film schon mal gesehen. Und deshalb erschien mir das relativ plausibel, dass das dann auch für so Krisensituationen so ein bisschen Resilienz erschaffen könnte.
Bei
Toll,
mir halt,
entschuldige, dass ich
ich
schon
rede ja
mal.
gerne Studien kaputt, aber mir scheint jetzt gerade die Frage, haben die denn in der Studie rausgerechnet, welche Persönlichkeitsähnlichkeiten diese Leute hatten, die Horrorfilme gucken? Also ob die nicht per se schon eine Resilienz hatten, die dann
Genau.
als Ausdruck quasi unter anderem das Schauen der Horrorfilme hatte?
Genau. Da gab es
Also
verschiedene
bei mir war es
Untersachen.
irgendwie genau andersrum. Ich habe mich während der Pandemie vom Fernseher oft gefragt, Scheiße, das ist ja wie in einem Horrorfilm aus den 70er Jahren. Und das hat mich nicht gerade beruhigt, muss ich sagen. Also mich hat es eher verunsichert, dass es da eine Kontinuität gab. Also dass die Fiktion in die Realität rüberschwappte. Ähnliches ist mir passiert, als ich die Nachrichtenbilder von Fukushima gesehen habe. Da habe ich gesagt, okay, das habe ich doch in japanischen Monsterfilmen tausendmal gesehen. Das hat es eigentlich für mich schlimmer gemacht, weil man ja weiß, dass in diesen Filmen immer, ja, dass in der Regel Sachen wie Invasion der Körperfresser oder Soylent Green oder all diese 70er-Jahre-Sachen, wo es auch schon Pandemien und so gab, dass da immer schlecht ausgeht, ne? Also ich fand es eher beunruhigend, dass es da so diese Spiegelung in die Medienwelt gab. Okay, World War Z ist nicht passiert, die Zombie-Welle ist nicht über uns gekommen.
Ja, es
Die ist
kam auch
langsamer.
nach Fukushima kam es kam auch aus der Sperrzone kein Godzilla rausgetrampelt oder sowas.
Nein, zumindest lediglich in einem Hörspiel, was ich danach gemacht habe für den WDR. Da ist tatsächlich in der Welle ein Monster drin gewesen. Aber tatsächlich war dem nicht so.
Okay, aber auf jeden
Wo
Fall
wir
ist ja diese Grundthese, nur kurz zusammenzufassen, dass
hm?
das so eine Art Simulation ist einer Gefahrensituation, die ja eben die entsprechenden psychologischen und körperlichen Reaktionen einer Gefahrensituation in einem gewissen Maß auslöst, aber eben sich positiv anfühlt im Unterschied zu realer Gefahr, weil das Gehirn absolut klar weiß, dass in der realen Situation eben keine Gefahr besteht. Diese These der Simulation von Gefahren und sozusagen eines Übungseffektes, die ist halt so ein Klassiker, sowohl bei der Frage, Frage, warum Menschen True Crime schauen, als auch, warum sie gerne Achterbahn benutzen oder ähnliches. Ne? Jo.
War ja die Aussage gegen Horrorfilme früher immer so, naja, das motiviert halt Menschen zu Gewalt, indem es das irgendwie normalisiert oder sowas. Lydia, jetzt hast du ja mit Leuten zu tun, die tatsächlich Gewalt ausgeübt haben. Haben die solche Filme, also konsumieren die auch gerne solche Filme?
Das könnte ich jetzt im Großen absolut so nicht bestätigen. Und das ist ja eine ganz ähnliche Frage wie der Klassiker mit den gewaltvollen Computerspielen, ne? Also im Prinzip ähnliche Argumentation, dass Menschen sich da in einer Simulation immer wieder einer Form von Gewalt aussetzen würden und das dann irgendwie die Hemmung vermeintlich verringern würde, dass sie Gewalt ausüben. Aber weder kann man jetzt hier statistisch groß nachweisen, dass die meisten Menschen, die Gewaltverbrechen begehen, jetzt übermäßig solche Dinge konsumieren. Noch könnte man ja allein schon vom Alltag her beobachten, dass die meisten Menschen, die gerne mal Computerspiele mit Gewaltinhalten spielen oder eben entsprechende Filme anschauen, deswegen jetzt stärker zu Gewalt neigen würden. Und dann sind wir wieder bei Menschen sind komplexer als das. Es ist halt nicht der eine Faktor, sondern es sind viele Faktoren, die ineinander greifen. Und zum Beispiel Menschen, die beabsichtigen, Gewalt auszuüben und die sich sehr destruktiv in eine Gewaltfantasie hineinsteigern, die können dann, und die Diskussion hatten wir ja auch bei Computerspielen, ähnlich wie davor mit diesen Filmen, die können dann natürlich sich was suchen, was dem, was sie sich vorstellen, nahe kommt. Dann ist es aber eben andersrum, dass die sich halt entsprechende Inhalte suchen, weil es dem nahe kommt, was sie wollen, nämlich eine bestimmte Form von Gewalt auch wirklich auszuüben. Und das kann dann bei solchen Individuen in Einzelfällen vielleicht noch zusätzlich verstärkend wirken, aber die allermeisten Menschen, die würden sowohl von solchen Computerspielen als auch von solchen Filminhalten in keinster Weise sozusagen so weit verändert in ihrer psychologischen Funktion, dass sie nun plötzlich in der Lage wären, Gewalt auszuüben, die sie vorher nicht in der Lage waren. Jo.
Ted Bundy hat doch damals in seiner Verteidigung auch versucht, den Richter zu überzeugen. Der hat sich ja selbst verteidigt eine Zeit lang, dass das Porn made me do it, hat er gesagt. Das waren die Pornofilme. Die haben mich für den Monster gemacht. Also hat ihm auch niemand geglaubt damals, ne?
Ja, der hat sich da ja versucht, bei den Evangelikalen noch ein paar Pluspunkte zu verschaffen, damit die dem noch vielleicht zur Seite springen, aber das hat dann nicht so funktioniert. Und nein, offensichtlich ist es nicht so einfach mit der menschlichen Psyche.
Gleichwohl möchte ich eine große Lanze für den Jugendschutz an der Stelle mal brechen, was kein Widerspruch ist,
Ja,
sondern nur eine
klar, das.
Ergänzung. Also es ist aus meiner Sicht, als jemand, der mit Kindern und Jugendlichen viel arbeitet, sehr gut und sehr richtig, dass es einen Jugendschutz gibt und nicht jedes Kind jeden Film schauen darf,
Voll.
wenn die Eltern da verantwortungsvoll mit umgehen.
Da sagst du was, ich habe jetzt natürlich das Ganze auf Erwachsene bezogen. Also, aber gut, dass du das sagst, denn in der Tat wäre das ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, warum gibt es überhaupt Altersvorgaben für Filme? Das ist sicherlich wichtig. Gut, dass du das
Aber
nochmal
die
erwähnst.
erzeugen ja auch einen gewissen Reiz. Also so ist es ja jetzt auch nicht. Also die Sachen, die nicht jugendfrei waren, sind natürlich für Jugendliche ja auch immer ganz besonders attraktiv.
Eben. Der BPS-Report, also der Report der Bundesstelle für jugendgefährdende Schriften, hießen die da ja noch damals, heute jugendgefährdende Medien, das war damals unsere Guide, welchen Film wir uns holen müssen. Also die haben uns einen großen Dienst erwiesen damals.
Und das ist ja was Traditionelles. Das ist ja beim Vatikan nicht anders. Ne? Der Index Librorum Prohibitorum, das sind die Bücher, die verboten waren. Das waren die, die man lesen musste.
Und heute in
Und
der
das?
globalisierten Welt und mit Internet und all diesen neumodischen Dingen funktioniert die Zensur in Anführungszeichen ja eh nicht mehr. Also man könnte sich das alles sparen und ja, aber das gute Gewissen verlangt einfach nach einer Regulierung, auch wenn jeder Realist sagen muss, das geht voll nach hinten los. Also bei mir ist es voll nach hinten los, Jan. Ich wollte im Alter von 10 Jahren unbedingt den Exorzisten sehen. Ich durfte ihn damals nicht sehen, aber das hat uns zu einer Besessenheit geführt, die nicht gesund war.
Jetzt wäre natürlich die Frage, ob
Besessen.
du die Besessenheit mit Horrorfilmen nicht entwickelt hättest, wenn du es dann gedurft hättest. Das können wir jetzt natürlich auch nicht sagen, weil die
Ja,
meisten
also,
Kinder, die
aber wie
ent
gesagt, ich habe ja schon erzählt, dass Frankensteins Braut einer der ersten Filme war, die ich gesehen habe. Und damals liefen in den Jugendvorstellungen, wohlgemerkt Jugendvorstellungen, die waren in der Regel frei ab 6, liefen nur Horror- und Monsterfilme, die. Die Hammer-Horrorfilme liefen in der Jugendvorstellung. Also ich habe Uhrenzeug geguckt. Ich war mir bis zu einem gewissen Alter ja nicht bewusst, dass es Filme ohne Monster gibt.
Und an der Stelle dann wieder anekdotisch, was ich eigentlich schon auch an anderen Stellen mal erwähnt habe. Ich habe ja zum ersten Mal mit 8 Horrorfilme geguckt und da habe ich heute extra noch meinen Telefonjoker benutzt mit meiner besten Freundin Vanessa, mit der ich bis heute befreundet bin. Wir waren beide 8 und haben dann die gut versteckten VHS-Kassetten ihrer Mutter mit den Horrorfilmen gefunden. Sie war großer Stephen King-Fan. Und ja, wir haben das also sehr aufwendig hingekriegt, dass ihre Mutter nicht mitgekriegt hat, dass wir gelegentlich diese Filme geschaut haben. Und dazu gehörte nämlich, was man hier sieht, Nightmare on Elm Street und die Stephen King-Filme, besonders Stephen Kings S. Und wir haben gerade Nightmare on Elm Street Teil 1 und Stephen Kings S, weiß Gott, wie oft geguckt. Aber ich würde auf jeden Fall trotzdem sagen, dass man das auf gar keinen Fall empfehlen sollte und rückblickend. Ich habe heute auch mit ihr darüber gesprochen, wie wir das heute reflektieren. Sie hat heute übrigens Kinder in dem Alter, ne? Und wir sind uns relativ einig, dass es vielleicht damals der falsche Ansatz war, weil man Kindern gesagt hat, du darfst das nicht. Punkt. Ne? Das war ja früher die Erziehung. Und wir haben nur gedacht, oh, Erwachsene wollen uns was wegnehmen, was voll spannend ist. Also das war natürlich unsere 8-jährigen Sicht darauf. Also muss das ja besonders cool sein. Also müssen wir uns das jetzt irgendwie eben anschauen. Und wir haben aus heutiger Sicht die Idee, und das habe ich, glaube ich, damals auch auf dem Live-WTF gesagt, Jörg, als wir auf der Bühne standen, dass ich glaube, es wäre gut, wenn man mit seinen Kindern darüber spricht, warum es Altersfreigaben gibt und warum man als erziehungsberechtigte Person das durchsetzen möchte. Dass man denen also sagt, ey, es wird eine Zeit geben, da wirst du wirklich richtig viel Spaß vielleicht haben mit solchen Filmen oder auch nicht. Vielleicht guckst du dir auch zwei solche Filme an und sagst, ey, das ist überhaupt nicht mein Genre. Nur dann musst du den Kindern erklären, dass sie psychologisch in einem anderen Entwicklungsstand sind und warum es ihnen schaden kann. Weil ich glaube, dass das Interesse von uns damals als 8-Jährige dadurch befördert wurde, dass es hieß, du darfst das nicht, aber dass wir nicht verstanden haben, warum und einfach nur dachten, das könnte ja was total Cooles sein, aber überhaupt kein Konzept davon hatten, warum es vielleicht Sinn macht, Kindern keine Horrorfilme zu zeigen. Also Sebastian, ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber das war so unsere private Reflexion über unsere private Erfahrung.
Also ich denke darüber, dass ich das genau richtig finde. Ich muss sagen, mich hat ein Horrorfilm als Kind sehr verstört, den ich heimlich in Polen mit meinem großen Cousin geguckt habe, nämlich Faces of Death, also Gesichter des Todes.
Aber ein Horrorfilm, ne? Das ist ja ein Mondo-Film schon, das ist ja fast ein Verbrechen eher als ein Horrorfilm im klassischen Sinne, möchte ich sagen.
Also für die, die ihn nicht kennen, ein Film, wo man teils mutmaßlich echtes, teils Mockumentary, würden wir heute sagen, Material sieht, wie Menschen sterben, getötet werden, etc. Der Film hat mich total verstört als Kind. Habe ich viele Monate dran geknackt, konnte es aber andererseits meiner Mutter auch nicht erzählen, dass ich den geguckt habe. So, das war nicht schön. Und mit Blick auf meine eigenen Kinder, die ja 6 und 11 sind, gehen wir genau den Weg. Also wir sagen zum einen, es gibt Altersfreigaben. Das ist für uns als Eltern eine Guideline. Unsere Kinder dürfen nicht automatisch den Film gucken, der zum ihrem FSK passt oder das Spiel spielen, das ihrem USK entspricht, sondern wir gucken, welches Kind ist wofür da, sag ich mal. Die können unterschiedliche Sachen vertragen, die beiden. Aber dann beschreiben wir halt auch und sagen, es gibt halt Filme, da passiert, das sind Gruselfilme, da passiert Quatsch. Das Problem ist, dass ihr davon schlecht träumen werdet, ne, oder träumen könnt, weil da Sachen passieren, die man, von denen man zwar weiß, dass es Quatsch ist, aber trotzdem die einen mitnehmen und man dann irgendwie trotzdem, ne, Albträume hat und deswegen dürft ihr die jetzt noch nicht gucken. Und wir dürfen die gucken, weil wir als Erwachsene das irgendwie anders einordnen können. Aber ich gucke ja viele Horrorfilme und ab und zu fragen mich dann meine Kinder auch, hast du jetzt Albträume gehabt? Und dann gibt es Filme, von denen habe ich tatsächlich immer noch Albträume. Und wir fahren damit ganz gut. Wir haben unseren Kleinen echt traumatisiert, ist natürlich der falsche Begriff, aber echt mitgenommen, indem wir mit Jack Black einen Horrorfilm, Kinderhorrorfilm geschaut haben, Das Haus der 1000 Uhren. Der wurde überall als, boah, der ist voll lustig und so weiter. Und unser Kleiner hat dann tagelang nicht schlafen können, weil da echt üble Sachen auch drin waren. Und ja, ich finde tatsächlich, aber das ist ja mein Credo generell, Eltern oder Erwachsene, die sagen, das verstehst du nicht, das erklären wir dir nicht, sagen immer das Falsche. Das heißt, Erwachsene stehen meines Erachtens in der Pflicht, Kindern Dinge zu erklären und Kinder können das ganz gut annehmen. Und ja, so.
Also ich
Ich.
habe Gesichter des Todes als Erwachsener geguckt und war auch davon traumatisiert. Also da, das ist einfach auch ein sehr drastisches Beispiel, würde ich mal sagen.
Ja,
Also
auf jeden Fall.
Horrorfilme im gängigen Sinne sind schon etwas verantwortungsvoll dem Zuschauer gegenüber. Also
Ja.
hat sich ja auch viel geändert.
Ja.
Allerdings, aber da greife ich jetzt vielleicht in unserer Diskussion vielleicht schon ein bisschen zu weit voraus. Allerdings habe ich das Gefühl, dass Horrorfilme heute sehr viel sicherer sind, weil sie eben politisch korrekter sein müssen, aus welchen Gründen auch immer, als Filme, die jetzt in den 70er oder 80er Jahren entstanden sind. Also Filme, die da entstanden sind, und Gesichter des Todes kommt ja auch aus dieser Zeit, die würden heute nicht mehr entstehen können, aus
Ich
vielen
glaube,
Gründen.
das ist eine Frage des Genres im Horror, wo wir uns bewegen. Also ich finde, es gab früher sehr wohl die Filme, gerade die Monster-Horrorfilme, die enden dann damit, das Monster ist tot, fertig. Und das hast du ja heutzutage eigentlich in vielen Horrorfilmen ist das ja ein Tabu, dass am Ende einfach das Gute gewinnt, so was ich mittlerweile ziemlich nervig finde, dass alle am Ende noch so einen Twist machen müssen von man weiß es nicht. Und ich glaube, dass Horror heute viel weiter streut als früher.
Was meinst du mit Streut?
Also, dass die Bandbreite, vielleicht gar nicht die Bandbreite von Genren, aber die Anzahl der produzierten Filme in jedem Subgenre eine größere geworden ist und du deswegen viel mehr Unterschiedliches hast. Und Horror generell, wie ich finde, auch ein bisschen verschwunden ist im Vergleich zu den 80ern, 90ern aus der Mainstream-Filmwahrnehmung. Und die dann noch in den Mainstream kommen, ja, die sind politisch weichgespülter. Aber das so generell auf alle Horrorfilme zu beziehen, dass die weichgespülter sind, würde ich so nicht unterschreiben, Jörg.
Also sie sind zum Teil, ich glaube, die Leute merken das ja auch gar nicht, aber man merkt einfach auch in der Wahl der Protagonisten, dass heute zum Beispiel sehr viel mehr Frauen auch als Aggressoren da sind. Soweit gab es in den 17 und 18 so gut wie gar nicht. Also das sind so Sachen, die einem eigentlich gar nicht so unbedingt auffallen zuerst. Da waren Frauen in der Regel dafür da, getötet, vergewaltigt, zerstückelt zu werden. Und heute, wenn man sich Evil Dead den letzten Teil ansieht, da ist die Frau der Aggressor. Das hinterfragt man auch nicht mehr, aber es ist eigentlich eine ideologisch wünschenswerte Umkehr natürlich. Aber mein Kritikpunkt daran wäre, dass Horrorfilme dadurch eben heute sehr viel berechenbarer geworden sind als früher, ne?
Vielleicht daran direkt anschließend, Jörg, an dich konkret. Du hast eben den Wikipedia-Eintrag zur Nekromantik erwähnt. Also Nekromantik, wie der Titel schon sagt, hat was mit Nekrophilie zu tun. Es geht um eine Leiche und diverse sexuelle Handlungen daran. Und bei dem Wikipedia-Eintrag steht als Zweck dahinter, wenn man so will, sei der Tabubruch gewesen. Welche Tabus könnte man denn heute im Horrorfilm noch brechen? Was ist denn noch nicht gezeigt worden?
Aber wir preschen in der Diskussion in so viele Themen so schnell. Ich würde gerne noch einmal, also ich habe schon versucht, zu Wort zu kommen. Normalerweise gelingt mir das. Hier ist es interessanterweise schwieriger.
Das war klar, völlig klar. Bei diesem Thema war das völlig klar.
Ja, ich finde aber tatsächlich diese vergleichsweise frühe Prägung interessant, eben bei Lydia, die erzählt hat von mit 8 Jahren Nightmare on Elm Street. Und ich hatte ja angedeutet, bei mir waren es die Tales from the Crypt Comics, die mich ähnlich fasziniert haben, die mein Bruder so schlecht versteckt hat. Und da finde ich den Gedanken, den der Kollege Bartoszek vorhin angedeutet hat, die Frage, ob die Resilienz bei den Konsumenten von Horror, ob das vielleicht schon eine gewisse Grunddisposition ist, weil wenn Lydia so eine Geschichte hat und mit 8 Jahren sich schon dem Horror hingegeben hat, würde ich gern wissen, ob das nicht bei anderen Beteiligten auch so ist, weil aus Lydia ist ja nun auch was geworden, aus mir im weitesten Sinne auch, und
Genau.
wir
Also
scheinen
bei
zu
mir war, glaube ich, der Zyklop, der kleine Menschenbrät aus Simbas siebte Reise als
Harryhausen.
Stop-Motion-Effekt von Ray Harryhausen. Und da war ich 4 Jahre alt, glaube ich. Weil da habe ich wirklich hinter dem Sessel meines Vaters gekauert. Und der hat völlig regungslos da gesessen und sich den Film angesehen. Und ich habe dabei festgestellt, irgendwann, als dann auch noch so ein großer Drachen kam, der dann mit dem Zyklopen gekämpft hat, Dass das ja eigentlich total bescheuert ist, dass ich da jetzt nicht hingucke, weil da irgendwas total Sensationelles passiert. Nun ist das ein früher Fantasy-Film, das sind Fabelwesen, aber Monster, aber klar, ein Zyklop, der Seemänner am Spieß brät und dann verspeist, ist schon für ein Kind auch der blanke Horror. Aber das war bei mir die Initialzündung, zu merken, da gibt es was, was sehr viel größer ist als die Welt da draußen, nämlich die Leinwand. Und auf der sind Sachen zu sehen, die gibt es nicht im Fernsehen, die gibt es nicht in der Realität. Und das war eigentlich bei mir die Geburtsstunde oder der Urknall, dass ich so ein großer Filmfan wurde.
Da
Ob
finde
das
ich dich.
jetzt also in den 18er und 19ern, als ich immer in diesen ganzen Talkshows war, wo gefragt wurde, wird unsere Gesellschaft gewalttätiger? Und ja, ist Herr Wuttgereit daran schuld? Habe ich irgendwann immer gesagt, ja, ich habe den Plan, die Welt zu vernichten und so. Und ich mache Horrorfilme, damit ihr alle in die Hölle kommt. Und
Der
dann haben die
Plan geht
mir
ja
auch nicht
langsam auf.
geglaubt. Und irgendwann kamen die von Lydia schon erwähnten Videospiele und ich war den schwarzen Peter los.
Was ich dabei interessant finde, ist eben tatsächlich diese Schwelle, wie du bei Faces of Death schon erwähnt hast, ist ja eben Mondo-Film, ganz, ganz anderes Genre. Aber da ist eben der Unterschied. Das ist eben nicht die Magie des Films, nicht Sense of Wonder, sondern das ist kranke Scheiße. Ich habe den auch, die ersten beiden, glaube ich, mit 16 oder sowas gesehen. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe allen möglichen seltsamen Horrorscheiß gesehen, also Bad Taste und sowas. Und es hat mir tierisch Spaß gemacht. Aber bei Faces of Death, das sind einfach Momente, wenn du weißt, dass es real ist, es macht etwas vollkommen anderes mit dir. Das war bei mir so. Und da verstehe ich absolut, was du erzählst, dieses Gefühl, hey, es gibt die Leinwand, auf der Leinwand passieren unglaubliche Dinge. Und dann im Vergleich dazu dieser Mondo-Scheiß. Ne? Das
Weil,
ist
aber
halt.
ich muss gestehen, dass ich bei Gesichter des Todes trotzdem das Verlangen hatte, das durchzuhalten.
Echt? Ich
Also
muss sagen.
ich kam da nicht von los. Ich habe dann auch gleich den zweiten gesehen und habe mir auch, also es war allerdings auch eine Zeit, Anfang der 80er, wo ich viel von frühen Industrial Music Sachen gesehen habe, also Konzerte hier in Berlin. Und bei Throbbing Gristle liefen Kastrationsvideos, bei SPK liefen Autopsievideos auf der Bühne. Also diese Performance-Art und diese Mondo-Filme im Kino, das war irgendwie so eins damals. Und dadurch, dass diese Filme eben auch zum Teil auf dem Index dann waren oder verboten, waren die natürlich auch Subkultur damals. In den 80ern war selbst Freitag der 13. ein Teenager-Horrorfilm aus Amerika in Deutschland indiziert. Das heißt, also selbst Kinderfilme, sagen wir, oder Jugendlichenfilme waren hier so weit geächtet, dass man sie als Subkultur fast rezipiert hat. Ne? Und in der Subkultur, da achtet man nicht auf Kindeswohl und nimmt keine Gefangenen, da testet man sich aus. Und da ist, ja, also deswegen haben wir uns das angetan, sage ich mal. Und man wird dann aber auch ruhiger. Und ich stelle auch jetzt im Alter fest, dass mich Horrorfilme entweder langweilen oder wenn sie wirklich gut sind und mich überraschen, dass ich mich dann auch frage, ja, warum sehe ich mir das eigentlich an? Also ich habe das Gefühl, dass ich auch sensibler werde, weil einfach die Einschläge auch näher kommen. Ne? Das ist nicht mehr so
Genau.
weit weg. Als Jugendlicher kann man noch viele Achterbahnfahrten durchleben, weil bis man da mal aus der Kurve geschleudert wird, das dauert noch eine Weile. Aber jetzt, da kommt man schon mit einem steifen Nacken aus der Achterbahn raus und denkt sich, okay, vielleicht nächstes Mal ohne Looping und eigentlich ist man doch zu alt dafür.
Würde gerne noch einen sozialen Aspekt einbringen zu der Frage, die du gestellt hast, Christian. Und zwar sagtest du ja, mit der Resilienz, die man vielleicht mitbringt und wie man das erwirbt, dass man Horrorfilme schaut. Und ich fand das ganz spannend. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hatte. Irgendein Forscher hat mich auf eine Studie hingewiesen, die darlegt, dass es so ist, dass man tendenziell eher zu Horrorfilmen tendiert, wenn man aus einem Haushalt kommt, der Horrorfilme guckt. Das mag jetzt nicht überraschend sein, aber die haben das soziale Erleben rausgestellt. Und dann habe ich mal überlegt, und für mich waren Horrorfilme, ganz zu Beginn war es so, wir sind nach Polen gefahren zu der Familie. Und in Polen hast du für ein Appel und ein Ei in der Videothek unendlich viele Filme ausleihen können. Und in Polen sein hieß unter anderem für uns, wir sind in die Videothek gegangen als Family und haben eine, ich übertreibe jetzt nicht, so Videofilme ausgeliehen und dann wurden die durchgeschaut und frag nicht nach morgen, was Jugendschutz anging. bei den meisten Filmen. Und dann saßen wir da und hatten einfach dieses Familienerlebnis. Und deswegen merke ich immer wieder, meine Frau mag keine Horrorfilme und seit sie schwanger war, noch weniger. Aber für mich ist Horror eigentlich etwas, was ich gerne mit anderen Menschen zusammenschaue. So, ich bin auch keiner von denen, die Horrorfilme, ja doch gewisse Genres schon, aber generell bin ich einer, der auch während Horrorfilmen es gut ertragen kann, wenn gelabert wird. Weil dieses gemeinsame Erlebnis dann für mich oft im Vordergrund steht. Gegen, ja, bei einigen Filmen, die will ich sehen, da will ich Bilder sehen und so weiter, aber im Allgemeinen kann ich das bei Horrorfilmen am besten ertragen, wenn gelabert wird.
Aber Sebastian, das ist so interessant, weil das kann ich genauso aus meinen Polenurlauben bestätigen. Das ist, vielleicht sollten wir interkulturelle Sehgewohnheiten von Horrorfilmen untersuchen, weil das ist ja verrückt. Das habe ich fast vergessen. Ich habe das auch immer mit meinen Cousins geguckt, aber auch mit den Nachbarskindern. Und ja, das hat irgendwie niemanden interessiert, dass da auch, also interessant, ne?
Ja,
Sollten wir nochmal
total.
reflektieren.
Können wir dann
Wir hatten auch vorher im
als Zwischenfazit können wir dann doch ziehen, dass Jörg Buttgereit Videospiele und Polen die Welt ins Verderben reißen, oder?
Sehr schön. Ich würde
Also
vielleicht.
bei mir gab es ja, als ich klein war, gab es ja noch keine Videokassetten.
Ja, da gab es noch keinen Polen.
Aber diese gemeinschaftliche Erlebnis war natürlich umso größer, in dem Kino Sonntagnachmittags zu sitzen und Dracula Jagd Frankenstein zu sehen. Da waren 300 Kids da und das Mobiliar war danach zerlegt. Also es war auch ein Gemeinschaftserlebnis. Die haben wirklich, die Kinos haben irgendwann damit aufgehört, weil das Kino immer renoviert werden musste nach diesen Vorstellungen. Das war nicht
Ich würde
schön.
vielleicht gerne noch, also aus dem, was Christian und Jörg gerade zu Gesichter des Todes gesagt haben, könnte ich versuchen zu erklären, warum. Also es war eigentlich eine perfekte Erklärung dafür, warum es Horrorfilme überhaupt gibt. Also zu dem Thema haben wir auch noch gar nichts gesagt. Also es gibt zumindest eine interessante These, wie ich finde, dass der Film ist ja so Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Der erste Horrorfilm in dem Sinn ist eine ganz kurze Frankenstein-Verfilmung von 1910. Dann kamen so 1920 so die ersten Sachen aus Deutschland, Nosferatu und so. Und es entwickelte sich so etwa parallel also Industrialisierung war ein bisschen vorher. In den USA kam die Industrialisierung sehr spät, in Deutschland früher, also im 18. Jahrhundert. Und es gibt halt die These, dass da die Lebenserwartung zu Beginn der Industrialisierung soll so etwa bei 40, 45 Jahren gelegt haben. Und dann kam auf einmal ein Aufschwung an Technik, an Fortschritt, an Zivilisation, an Wissenschaft. Die Leute lebten plötzlich länger, aber um den Preis, dass all diese Bedrohungen, die existenziellen Ängste und Bedrohungen, die es vorher gab, dass die durch diesen zivilisatorischen Fortschritt so nach und nach aus dem Leben verbannt wurden. Und parallel dazu entwickelte sich aber der Film und der holte all diese Sachen wieder zurück, weil das anscheinend zu Menschen gehört. So Sachen wie Tod und Gefahren und Ekel und alles. Und je mehr das so aus der Realität verschwand, desto mehr haben die Filme das zurückgeholt und Gesichter des Todes zeigt ja komplett die ganze Palette von diesen Dingen, die wir gerne verdrängen möchten und mit denen wir uns nicht mehr so gerne beschäftigen wollen. Und das, was Jörg gesagt hat, dass er so im Alter jetzt so milder wird, das ist auch, kann ich genau eins zu eins nachvollziehen. Das hat Lydia auch eben schon angedeutet, dass tendenziell Horrorfilme eher ein jüngeres Publikum anzieht, aus dem Grund, den Jörg gerade gesagt hat, weil es im Grunde geht es um die Angst vor dem Tod. Und je älter man wird, desto mehr hat man eine sehr realistische Vorstellung von Tod und was einem in 10, 20 Jahren passieren kann. Da ist man nicht mehr so sehr interessiert an diesen fiktiven Darstellungen. Das ist eine Sache für Jugendlichen, die sich mit 16 gerne vorstellen, wie das ist zu sterben. Wir haben eine sehr realistische Vorstellung, dass wir in ein paar Jahren sterben werden. Deswegen haben wir weniger Interesse an Horrorfilmen. Das sind jetzt meine gewagten Thesen, Herr von Aster.
Also ich finde ganz kurz, ich halte diese These für unfassbar soziologisch. Also das würde ja bedeuten, nee, ich halte die, Entschuldigung, bei allem, ich halte die für ziemlichen Blödsinn, weil Horrorgeschichten sind ja ein unfassbar altes Motiv der Menschheitsgeschichte. Und nur, weil auf einmal dann das Medium Film sich entwickelt zu einer Zeit, wo Industrialisierung passiert, entwertet das ja nicht den Horror, der davor durch Geschichten
Ja, aber du willst doch nicht
Retradition.
ernsthaft eine ausgefeilte, effektvolle filmische Darstellung mit irgendwelchen uralten Erzählungen vergleichen. Das ist doch was völlig anderes.
Oh nein, nein, nein,
Irgendwie.
das, da würde ich tatsächlich widersprechen, weil ich
Ich
meine, es
nicht.
gab. Es gab nun mal damals nichts anderes als die Erzählung und die waren der Film. Das war
Und
nicht weniger lebendig, wage ich zu behaupten.
es gab auch Malerei. Also, und auch da siehst du Sachen, die
Heute
durchaus.
noch auf die Leinwand gebannt werden wollten.
Genau.
Also
Ja.
den Triumph
Trotzdem
des
da.
Todes hat noch niemand richtig
Ja,
bebildert,
sorry Jungs, aber
ne?
da gehe ich nicht mit. Also beim Lesen kann ich kann das Buch jederzeit zuklappen, ich kann jederzeit sagen, das interessiert mich nicht mehr. Beim Film auf der Leinwand kann ich höchstens mal kurz die Augen zumachen, aber mehr nicht. Also
Also, es ist zumindest, aber gerade hier
das
Stephen
ist doch eine
King, ne?
völlig andere, völlig überwältigende Darstellung, als eine
Ja,
Geschichte zu
also
lesen.
gerade
Das
Stephen
Kino
King,
verlassen.
gerade Stephen King, ich habe nach Shining, nach S richtig Panik gehabt, weil ich das eingebunden habe in meinem Kopf, in mein Umfeld. Und ich finde, ein gut geschriebener Horrorroman oder eine gut erzählte Horrorgeschichte macht bei mir tendenziell immer noch mehr Schrecken als die meisten visuell erzählten Horrorfilme. Es gibt natürlich Ausnahmen immer, aber ich finde das, was zum Beispiel ein guter Monster-Horrorfilm oder ob ein Monster-Horrorfilm gut ist, ist ja immer die Frage, wann sehe ich das Monster und wie sieht das Monster aus? Weil den Schrecken, der bis dahin durch die Nicht-Existenz des Monsters ausgelöst wird in meinem Kopf, kriegen nur wenig Monsterfilme hin, aufrechtzuerhalten, wenn wir das Monster das erste Mal sehen. Insofern, die anderen beiden werden mir ganz viele Gegenbeispiele bringen, jetzt gleich zu dieser Aussage. Aber insofern würde ich schon sagen, der Schrecken, der von einem geschriebenen Horror ausgeht, steht zumindest dem Horror nicht nach, der in einem filmisch erzählten Horror präsentiert wird.
Ja,
Also
sehe ich anders,
zumindest.
aber wir haben ja schon oft festgestellt, Sebastian, wenn wir eine echte Kontroverse in diesem Talk haben wollen, dann müssen wir immer dich einladen. Also.
Zumindest
Ich
ist
finde.
die These nicht nachprüfbar, weil wir ja sozusagen keinen Film vor der Existenz des Horrorfilms haben. Also
Ja.
der Horrorfilm hat sich sozusagen genau mit der Technologiefilm überhaupt entwickelt.
Allerdings
Aber
eine Sache, ja.
es gibt, glaube ich, diesen Moment, also ich habe auch mal so ein schlaues Buch gelesen, das von Luigi De Marchi, das heißt Der Urschock. Und der beschreibt den Moment, in dem der Mensch sich seiner Endlichkeit bewusst wird und in Panik verfällt und die ersten Sachen erfindet. Filme konnte er noch nicht drehen, aber er konnte sich Religionen ausdenken. Also im Grunde war das für diesen Herrn De Marchi der Ursprung der Kultur. Und den Horrorfilm würde ich jetzt auch noch mal zur Kultur hinzufügen. Wir
Aber ich
pflegen
muss
es zwar
sagen,
in Deutschland nicht, aber ich glaube, dass genau dieser Ursprung, dieses Grundbedürfnis, wo Bernd auch von gesprochen hat, sich notgedrungen mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, dieser Urknall, dieser Urschock, wie er da benannt wird, der ist sehr viel früher passiert, ne? Und der Film ist einfach nur eine weitere Facette davon, weil man einfach technisch wieder was Neues machen konnte. Also der Mensch macht das, was machbar ist, was möglich ist. Und wenn man jetzt plötzlich bewegte Bilder aufnehmen kann, dann ist es ganz natürlich, dass das dann mit Horrorsachen anfängt. Also es ist einfach, die Notwendigkeit besteht einfach.
da finde ich jetzt in der Entwicklung des Horrorfilms eben auch bemerkenswert, dass es natürlich etwas ist. Film ist etwas, das sich ständig halt auch reproduziert und die Möglichkeiten wachsen. Die jungen Menschen als Zielgruppe, das hat ja auch einfach den Hintergrund, dass die am ehesten Geld im Kino lassen, aufgrund dieser Interessenlage. Und was aber da wichtig ist, mit Kino kannst du wesentlich mehr machen, indem du zum Beispiel eben Gegenwartsthemen aufgreifst. Da fand ich interessant, ich kenne mich mit neuen Horrorfilmen, wie ich festgestellt habe, erstaunlich wenig aus, aber ich habe kürzlich Late Night with the Devil gesehen und das fand ich eine ganz interessante Reflexion des Fernsehens mit dem Horror als Thema. Weil da geht es ja um eine Late Night Show, in der quasi der Teufel durch ein Medium beschworen wird und das hat dann entsprechende Konsequenzen. Das ist nicht sehr komplex, aber sehr eindrucksvoll.
Jetzt
Ja.
hatten wir Ja, so ein bisschen die Frage, warum guckt man sich das an? Wenn wir Jörg da haben, stellt sich natürlich auch die Frage, warum produziert man sowas? Und warum produzieren gerade viele junge Filmemacher? Also ich habe gestern die These gehört, naja, Horror ist halt billiger zu produzieren als Action oder jetzt Fantasy oder sowas. Was hat dich damals motiviert, etwas zu machen, was zumindest andere Leute als Horror bezeichnen?
Also für mich war es ja, wie ich schon erklärt habe, total selbstverständlich, Horrorfilme zu mögen und auch anzugucken. Und mir hat es auch niemand verboten. Im Gegenteil, mein Vater hat mich nachts geweckt, wenn Frankensteins Braut lief. Und dann habe ich mir den mit ihm zusammen angesehen. Was ja heute schon als pädagogischer Ansatz durchgeht wahrscheinlich, dass er mit mir vorm Fernseher gesessen hat. Und ja, ich war begeistert von diesen Filmen. Und irgendwann habe ich mir eine Super-8-Kamera gewünscht, habe mich extra konfirmieren lassen, um genügend Geld für eine Super-8-Kamera zu haben und habe dann am Tag danach meinen ersten Film, einen Horrorfilm, gedreht. Und das war einfach normal, weil alles andere hat mich ja nicht großartig interessiert. Ich habe auch mit Horror-Comics sehr viel angefangen, diese Tales from the Crypt Sachen, diese alten amerikanischen. So ein Zeug konnte ich hier tatsächlich in West-Berlin durch die Alliierten, durch die Amerikaner, die in West-Berlin stationiert waren, die haben diese Hefte zum Teil hier in so Tauschläden, in so Romanläden abgegeben und da konnte man die dann kaufen. Und da habe ich Sachen gesehen, die mich extrem beeindruckt haben, weil in Deutschland diese Horrorkultur ja spätestens seit den 30er, 40er Jahren nicht mehr existiert, sozusagen. Und ja, für mich war das also völlig selbstverständlich. Und als mir denn nach diesen vielen Kinogängen und dieser Beschäftigung mit Horror plötzlich die Jugendschützer und Pädagogen erklären wollten, ja, auf Video darfst du diese Filme aber jetzt nicht mehr bekommen und wir verbieten jetzt einen Großteil dieser Filme oder wir schneiden die, verstümmeln die total, dass sie keine Horrorfilme mehr sind, da wurde ich natürlich sauer. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt drehe ich einfach meine Horrorfilme selbst und gucke mal, ob das stimmt, dass in Deutschland die Kunst frei ist und ob die freiwillige Selbstkontrolle tatsächlich freiwillig ist. Und das war einer, sage ich mal, der Gründe, warum ich Horrorfilme gedreht habe. Also als Trotzreaktion, als Protest, als Reflex auf eine Bevormundung.
Ein
Betretenes
bisschen.
Schweigen.
Nee, es ist ein bisschen schade, dass Sebastian gerade. Doch, Sebastian, bist du wieder da? Ich habe fast vermutet, du könntest was dazu sagen wollen. Weiß nicht. So zum Thema Reaktanz.
Ich war Pipi machen.
Nein.
Doch.
Okay, also in Kurzversion, Jörg hat als Reaktanzreaktion quasi, habe ich das richtig verstanden, Jörg, diese Horrorfilme auf diese Art dann ausagiert, darauf, dass es eben dann eine Alterseinschränkung gab, die aus deiner Sicht eine künstlerische Einschränkung für dich darstellte.
Genau, also war nicht nur die Altersbeschränkung, das war ja zum Teil ein Verbot oder eine
Ja.
Verstümmelung von Filmen, ne?
Okay.
Und das galt damals als Jugendschutz, war aber tatsächlich, also damals hat das ja auch noch funktioniert, ne? Damals konnte man die Filme nirgendwo herbekommen. Es gab kein Internet, es gab kein Amazon. Ich musste dann immer nach Holland fahren, weil da gab es diese Zensurbeschränkung nicht, oder nach Großbritannien. Kurz danach war aber auch in Großbritannien, waren die sogenannten Videonasties da ausgerufen. Das heißt, es gab eigentlich überall diese Art von Filmzensur, die ich auch mit diesem Selbstverständnis mit diesem Punkrock-Spirit, der Anfang der 80er einfach herrschte, und mit dieser, ja, mit diesen eigentlich Untergrundvorbildern, die ich hatte, wie John Waters aus USA oder Richard Kern, der so frühe Punk-Filme gemacht hat, mit Lydia Lunch zusammen. Das waren alles Sachen, wo ich dachte, ja, wir können ja einfach unsere Filme selber drehen. Wenn die uns die amerikanischen Filme hier alle verbieten, dann drehen wir unsere Filme selber. Dass meine Filme dann über diese West-Berliner Mauer irgendwann geschwappt sind und bis nach Japan, USA, sich ausgebreitet haben, das war in einem analogen Zeitalter nicht vorauszusehen und eigentlich eher ein Unfall.
Wo wir es jetzt auch vom Jugendschutz hatten, kam die Frage von unserer Moderatorin Sophie, warum sind eigentlich so viele Kinderfilme also zumindest aus Erwachsenensicht betrachtet, eigentlich total gruselig. Beim letzten Einhorn würden viele Leute jetzt überhaupt nicht an Horror denken, aber du hast natürlich total, eine total gruselige Gestalt mit diesem Skelettkönig da drin. Sebastian, was macht da den Unterschied?
Also tatsächlich würde ich das letzte Einhorn als Horror einordnen. Und ich finde den auch tatsächlich nicht für Kinder geeignet. So. Und zwar vor allem wegen einer Szene, nämlich wo diese Hexe zerhackt wird von einer, was war das, eine Harpie?
Eine
So.
Harpie.
Bitte?
Ja, es war eine Harpie, glaube ich.
Genau, von einer Harpie. Eine Szene, die für Kinder überhaupt nicht auflösbar ist. So. Ich glaube, das ist so diese. Ich glaube, das ist ein bisschen noch aus der Zeit, wo man dachte, alles, was Zeichentrickfilm ist, ist was für Kinder. Also, das war ja auch ein bisschen die Haltung noch in meiner Kindheit, was ich mir an. Wenn es Zeichentrick war, war es okay. So. Und das betraf das letzte Einhorn, das betraf die Herr der Ringe Zeichentrick-Nummer, das betraf später Akira. Das ist nichts für Kinder. Und ich würde das meine Jungs auch nicht, also vor allem den Kleinen, den Sechsjährigen, auf keinen Fall gucken lassen. Und der Elfjährige würde es nicht gucken wollen ab der ersten gruseligen Szene, weil es zu hart für ihn wäre.
Aber sind nicht die Märchen der Gebrüder Grimm auch schon voll mit total
Ja.
viel Gehäcksel und so? Also ich erinnere mich, meine Oma hat mir die vorgelesen.
Ja.
War schon harter Stoff. Also früher war man offensichtlich der Meinung, man muss die Kinder da irgendwo durchschicken.
Und
Ja,
selbst die sind
wir.
zwischendurch zensiert worden, ne? Es sind halt nicht mehr alle im Umlauf.
Aber vielleicht können wir, da bin ich vielleicht jetzt Korinthenkacker, aber können wir mit dem Begriff Zensur anders umgehen? Weil Zensur ist etwas, was ein Staat macht und etwas dann nicht mehr verfügbar ist. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir
Doch,
haben
ich
keine
bin der lebende
Zensur.
Beweis dafür, dass wir
Nein,
das
wir haben
auch immer
Indizierung und
hatten.
wir haben Indizierung und wir haben Beschlagnahmung. Aber eine
Genau.
Zensur im Sinne des Wortes haben wir in Deutschland nicht.
Und wie würdest du das bezeichnen, wenn ein Staatsanwalt einen Film beschlagnahmt, eine Hausdurchsuchung macht und das negativ vernichten will, bevor ein Prozess stattgefunden hat?
Dann würde ich das eine Indizier, dann würde ich das eine Beschlagnahmung nennen, die dem normalen juristischen Weg folgt, aber es findet keine
Der
Zensur.
normale juristische Weg wäre doch aber, den Film nicht zu vernichten, bevor ein Prozess stattfindet, oder?
Ja, das ist richtig. Dann würde ich sagen, ist da rechtsstaatlich etwas schiefgelaufen, aber das ist ja nicht der normale Weg, dass der Staat sich in Deutschland hinstellt und sagt, wir verbieten Filme für jeden zugänglich zu machen. Sondern es ist so, dass Filme dann, wenn sie indiziert sind, natürlich von Erwachsenen geschaut werden können. Und wenn sie beschlagnahmt werden, dass dann der Verdacht auf eine Straftat vorliegt. Das ist etwas anderes als Zensur, die sagt, wir wollen gewisse Inhalte generell von unseren Bürgern fernhalten. Ich verstehe deinen Unmut an der Stelle, aber ich finde schon, dass das grundsätzlich etwas anderes ist, was bei uns läuft oder in einem Staat wie Nordkorea.
Wo, in Nordkorea gab es übrigens eine florierende Filmproduktion unter Kim Jong-il, davon abgesehen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass eine Indizierung sich so harmlos anhört. Aber damals, in den 80ern, war eine Indizierung ja gleichzeitig das wirtschaftliche Aus.
Ja.
Insofern hat es natürlich die Schere im Kopf der Verleiher sehr wohl beflügelt und da hat eine Vorzensur einfach stattgefunden. Das ist einfach geschickt eingefädelt, würde ich sagen, ist bestimmt auch gut gemeint, aber letztendlich hat es verheerende Auswirkungen gehabt damals.
Da kommen wir nicht zusammen. Also es hat garantiert verheerende Auswirkungen gemacht. In der Bewertung werden wir da sicherlich nicht zusammenkommen.
Also einfach Filme wie Texas Chainsaw Massacre waren 20 Jahre bundesweit beschlagnahmt und in Amerika ist er im Museum of Modern Art zu sehen. Das ist einfach
Ja,
eine
in
extreme
Amerika darf ich auch den
Unrechtigkeit.
Holocaust leugnen und habe Freedom of Speech. Das habe ich in Deutschland nicht. Ich darf in Amerika auch ein Sturmgewehr tragen. Das darf ich hier auch nicht. Also die haben einen anderen Freiheitsbegriff. Bekanntlich finde ich den amerikanischen Freiheitsbegriff gar nicht schlecht, aber der führt natürlich zu verschiedenen Aspekten und das ist einer.
In Amerika ist aber laut dem Wikipedia-Artikel Freaks noch immer in verschiedenen Bundesstaaten verboten. Ich wollte es nur sagen, das Sturmgewehr ist okay, aber Freaks nicht.
Bei Sex wird es auch schwierig in Amerika, glaube ich.
Ja.
Ja. Ja, okay, wir haben uns ja auch insofern, wir Horrorfilme haben uns ja insofern auch von der Zensur oder von der, wie auch immer wir das nennen wollen, von der gut gemeinten Regulierung befreit, indem wir einfach bei Amazon USA bestellen. Also dieser Jugendschutz funktioniert ja nicht mehr. Das sage ich jetzt mit einer gewissen Genugtuung, aber ich weiß natürlich auch, dass es frustrierend sein muss. Also eigentlich können die sich ja jetzt diese FSK-Flatschen auch sparen.
Ja,
Also
nee,
ich
für wen? Aber
bin der Einzige, dessen Filme kein FSK-Flatschen haben, weil einfach alle Prozesse schon geführt wurden, die passieren können, wenn man diesen FSK-Flatschen nicht hat.
ja.
Und die sogar bei Amazon zu haben sind, weil selbst
Also ich
die.
würde nur, Jörg, wenn ich das darf, ich würde Sebastian nur in einem Punkt recht geben. Ich glaube, es gehen jetzt ein bisschen viele Sachen durcheinander. Also eine Indizierung ist was anderes wie eine Beschlagnahmung. Die FSK ist was anderes als die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
Genau, aber ich hatte ja leider mit allen zu tun und alle waren der Meinung, dass meine Sachen aus dem Weg geräumt werden sollten.
Ja, aber okay, also wie gesagt,
Also
Indizierung.
wenn man einen Film hat und den nicht anders wegkriegt, dann sagt man halt, okay, dieser Film ist eine Straftat. So einfach war das damals.
Also
Also
wäre
Texas
naja und
Chainsaw Massacre 1, 2, die sind alle bundesweit beschlagnahmt worden und das sind alles Urteile, die jetzt im Nachhinein aufgehoben wurden, ne?
was für ein Rechtsstaat spricht, ne?
Aber du hast da nicht fies umgedreht, Jörg, und hast gesagt, nö, meine Filme sind Kunst. Und ab dem Zeitpunkt ging es,
Nee, das
glaube
habe
ich,
nicht ich gesagt, das hat ein
ah, ein Gutachter,
Gutachter,
okay.
ein Gutachter vor Gericht gesagt.
Aha.
Aber da war ich völlig auf die Willkür eines Gutachters angewiesen, sozusagen.
Das steht übrigens auch in dem Horrorlexikon von Herr von Aster. Da ist dein Film Nekromantik sehr gut besprochen.
Der wird generell gut gesprochen von den Leuten, die sich die Mühe machen, den anzusehen. Das ist ja das Tragische. Und der Staatsanwalt in München, der den Film damals beschlagnahmt hat, der hat den Film offensichtlich nicht gesehen.
Mag sein.
Und das war halt damals auch symptomatisch für die Art von Diskussionen. Und diese Herangehensweise, diese wohlgemeinte, ich war ja wirklich mit jeder Menge von diesen Jugendschützern in diesen Talkshows drin, die haben einfach keinen Schimmer gehabt. Die haben es bestimmt gut gemeint, aber die haben eine Menge angerichtet und ich durfte das ausbaden, weil es in Deutschland ja niemanden gab, der so doof war, Horrorfilme zu machen. Und das ist noch heute als Karriereweg und das sind die Nachwehen dieser Hysterie. Das ist noch heute kein guter Karriereweg und ich muss mich noch heute dafür rechtfertigen, dass ich diese Filme gemacht habe. Was stimmt mit dir nicht? Warum hast du denn Horrorfilme gemacht? Theater ist zum Beispiel völlig anders, wo ich die gleichen Themen bearbeitet habe. Da ist der Kunstverdacht offensichtlich höher. Und das ist einfach eine Sache, die in Deutschland, deswegen geht es dem Horrorfilm oder ging es ihm lange schlecht, die in Deutschland halt, glaube ich, noch Nachwirkungen von dieser sauberen Leinwand aus dem Dritten Reich sind, ne? Wo man einfach keine Leinwand
Oh,
Toten will.
Jörg. Also die
Das habe
Sprung.
ich von, das hab ich aus einem, aus einem, aus einem Text einer britischen Psychologin.
Ja, glaube ich. Aber das ist ja, also die Spruchpraxis deutscher Gerichte in den 80ern herzuleiten aus der Ideologie des NS-Staats, finde ich gerade, ehrlich gesagt, vorsichtig sehr gewagt.
Also es gibt einen guten Text darüber, der heißt Things to Do with the Dead in Germany von Dr. Linnie Blake. Die erklärt das alles wunderbar.
Also, dass du
Also
kulturelle Einflüsse
ich
bis in die
rede von
Gegenwart
der.
hast, die
Bitte?
aus dem Dritten Reich, dass du kulturelle Einflüsse bis in die Gegenwart hast,
Ja.
die aus dem Dritten Reich herkommen, wirst du am allerwenigsten bestreiten, Sebastian.
Ja, aber ich rede über die Spruchpraxis deutscher Gerichte. Also, wir müssen ein bisschen jetzt
Oh
hier
Mensch.
abrüsten, finde ich.
Ja,
Finde
wie
ich.
gesagt, es
Finde
ist nicht
ich.
meine Theorie. Ich habe sie gelesen und habe gesagt, ja, kann sein. Es geht darum, die Toten, die wir nicht mehr sehen wollen, auf die Leinwand zu bringen. Mit Gerichten hat es eigentlich wenig zu tun.
Während Jörg das verständlicherweise persönlich nimmt, was mit ihm da passiert ist, ist das beste Beispiel für das, was er sagt, ist ja eigentlich im Endeffekt auch jemand wie Peter Jackson. Sowas wäre in Deutschland schlicht nicht möglich. Wie Jörg das andeutet, Horrorfilme ist hier kein Job, den man wählen sollte, wenn man
Genau.
Karriere machen will. Und Peter Jackson, der hat am Anfang ja auch wirklich sehr schrägen und kranken Scheiß gemacht, der auch Spaß gemacht hat und Humor hatte, aber das, was er später dann machen konnte, also von Bad Taste bis Herr der Ringe, das wäre etwas, das in Deutschland nicht möglich wäre, schlichtweg. Und was die,
Sam Raimi ist das gleiche Beispiel. Ne? Der
ja,
hat Evil Dead,
ja.
Tanz der Teufel, bundesweit beschlagnahmt, lange in Deutschland. Hat irgendwann den Spider-Man gemacht. Ne?
Ja, und das
1, 2 und 3.
wäre hier so nicht denkbar. Und
Nee.
was die FSK angeht, kurz, um das Ganze ein bisschen interessant zu gestalten. Aber ich meine, man darf nicht vergessen, dass das ja letzten Endes auch ein Business ist. In Amerika noch viel mehr. Und da würde ich gerne auf die Doku hinweisen: This film is not yet rated. Ich glaube, der ist von 2006, wo das amerikanische Rating-System so mit Einordnung für Altersgruppen besprochen wird. Und es ist sehr interessant, was dabei rauskommt, weil es ist am Ende auch noch ein Business, abgesehen davon, dass Leute vielleicht verantwortungsvoll handeln wollen.
Klar, und ich erinnere mich noch, als Jurassic Park in Deutschland rauskam und da die Szene beanstandet wurde in Deutschland, wo der Saurier diesen einen Wissenschaftler da von der Toilette so weghapst. Und das sollte dem Film dann in die 16er-Kategorie katapultieren, was eigentlich unter den damaligen Bedingungen auch normal gewesen wäre. Und da gab es dann, glaube ich, sehr viel Druck von der Industrie, die den Film dann doch ab 12 durchgedrückt hat. Also es gab dann schon irgendwann Mittel und Wege, wenn man genügend Einfluss hatte. Und in Amerika sind das ja Empfehlungen, wenn ich das mal richtig verstanden habe, ne? Und selbst das NC-17, selbst das R-Rating oder NC-17, wenn du also unter 17 bist, dann musst du einen Erwachsenen mitbringen. Was in Deutschland ja auch nicht ging. Da musste man ja so alt sein, da musste man 18 sein, um in bestimmte Filme zu kommen. In den 80ern hat dir das auch nicht viel gebracht, weil diese ab 18 waren dann auch geschnitten. Hat sich mir nie erschlossen, warum, aber
Ja, also
ja.
beim R-Rating reicht die erwachsene Begleitung, soweit ich mich erinnere, aus den Staaten, aber beim X-Rating dann auch nicht mehr.
Nee, aber das X-Rating ist tatsächlich auch ein kommerzieller Suicide in den USA, weil da darfst du dann auch nicht werben. Das kommt schon einer Indizierung in Deutschland gleich. Also da ja, haben schon viele Regisseure ihren Final Cut verloren, weil sie nah ans X-Rating geschrammt sind.
Aber nochmal, wir waren vorhin so ein bisschen schon mal bei der Frage, was ist so das Publikum? Und wir hatten im Vorgespräch, kamen wir so ein bisschen auf die Frage, wir haben auch heute ausschließlich männliche Gäste. Lydia, ist Horror ein Thema, was nur Männer sehen oder ganz überwiegend Männer sehen? Oder wie?
Also so wie die Statistiken, die ich vorhin genannt habe, was auch die Altersverteilung angeht, wobei ich da noch mal kurz zurückspringen will, bevor ich das vergesse, zu der Diskussion, nämlich ob Alter eine Rolle spielt. Also es hat sicherlich nicht nur, aber auch mit eben Sensation Seeking als psychologischem Abenteuerlustkonstrukt zu tun, weil das steigt zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr. Und dann unterscheidet sich das. Bei einigen Menschen bleibt das relativ lange relativ stabil und bei anderen geht es dann runter. Also es könnte auf jeden Fall irgendwie auch damit zu tun haben und das nur kurz, weil ich das noch anbringen wollte. Und entsprechend gibt es dann auch Untersuchungen, die sagen, dass halt Horrorfilme häufiger positiv von männlichen Personen wahrgenommen würden. Aber gerade beim Vorgespräch, da sagte Jörg ja, dass du sagtest, deine Erfahrung, deine ist natürlich dann anekdotisch. Was natürlich nicht die Untersuchung komplett dann relativiert, aber deine persönliche Erfahrung war teilweise anders. Das fand ich ganz interessant. Also vielleicht hängt es auch ein bisschen vom Untergenre ab. Da habe ich jetzt keine Daten zu, aber deine Erfahrung war, dass doch auch viele Frauen sich dann auch deine Sachen anschauen, ja?
Genau, und die weibliche Beteiligung steigt sozusagen. Also bei Nekromantik 2, diesem in Deutschland beschlagnahmten Film, der lief dann damals zumindest in Österreich. Und da lief er zuerst auf einem Frauenfilmfest unter der Überschrift Mörderinnen. Also da liefen nur Filme, in denen Frauen als Aggressor auftreten. Und
Ja.
Das hat mich extrem gefreut. Ich erinnere mich, dass ich im Programm gelesen habe, dass es nach dem Film noch Schießübungen für Frauen gab. Also das war auch, wie gesagt, Anfang der 90er, es war einfach noch eine sehr konfrontative Zeit, die man sich heute so ja nicht mehr unbedingt so vorstellen kann. Was für mich frustrierend an dieser Anekdote war, dass ich eben selbst da nicht eingeladen wurde, weil ich ja ein Mann war, ne? Also es war eben wirklich ein Frauenfilmfest. Und die letzte Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, weil meine alten Schinken laufen ja immer noch. Und da kommen jetzt eben zu 50% Frauen. Und als wir 2015 einen Episodenfilm mit dem Titel German Angst gemacht haben, der dann auch in Österreich lief, da waren irgendwie dann sogar 70% Frauen im Publikum. Und ich habe mich halt auch nicht geblödet und bin zu denen dann zum Teil hingegangen vor dem Kino, als die da rumstehen, und habe gesagt, warum kommt ihr denn hierher? Früher waren wir immer unter uns. Früher waren es immer Kerle, wir haben Bier getrunken und wir haben frauenfeindliche Horrorfilme geguckt. Und jetzt kommt ihr und guckt euch Horrorfilme an. Aber für die war das schon ganz normal. Also da muss ich einfach irgendwie was verpasst haben. Und bei Nekromantik 2 oder bei Nekromantik 1 auch, ist es ja auch so, dass die aus heutiger Sicht fast auch politisch korrekt rüberkommen, weil da ja die Rolle der Frau auch eine sehr dominante ist. Weil ich natürlich als Horrorfilm-Fan, der ein bisschen hinterfragt hat, was er sich da für Grütze ansieht, auch latenten schlechtes Gewissen hatte, wenn ich irgendwelche Filme wie New York Ripper und so gesehen habe. Also mich haben Filme doch damals auch empört. Ich wollte sie mir halt trotzdem nicht verbieten lassen. Das war der Unterschied, ne? Und das heißt, ich hatte da schon auch einen moralischen Anspruch, der dahinter ist, der mir tatsächlich von manchen Leuten dann auch damals schon als Schwäche ausgelegt wurde.
Wobei ich gerade, wo du sagst, dass Frauen da deutlich unterrepräsentiert, besonders in der Vergangenheit waren, ich denke ja an Stephen Kings Carrie und auch Misery, ne? Das waren ja zwei Filme, die ich auch sehr früh geschaut habe. Wie erwähnt, war die Mutter meiner guten Freundin Vanessa großer Stephen King-Fan, sodass wir sehr früh so ziemlich alles von Stephen King gesehen haben. Und das war ja dann auch interessant, dass er das schon früh eingeführt hat, auch mit den weiblichen Personen, die dann auch äußerst
Ja,
viele
ich
Ängste
glaube, sowas
auslösen.
sind aber Ausreißer. Carrie wurde natürlich gemacht, weil Stephen King dieses erfolgreiche Buch gemacht hat. Wenn man Carrie als Drehbuch eingereicht hätte, hätte man bestimmt einige Änderungen vorgenommen. Ne?
Da
Also könnt
sagst
ihr
du
mir
was.
vorstellen, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch raus. Also das sind dann so die löblichen Ausnahmen.
Stimmt. Interessant.
Also in Amerika hat ja der Horrorfilm überhaupt der Film eher ein kommerzielles Appeal. Hier in Deutschland wird es ja noch eher mit Kunst als Kunst verstanden und muss nicht kommerziell erfolgreich sein. Insofern gibt es da, glaube ich, auch ein ganz grundlegendes oder eine grundlegende andere Haltung dem Genre gegenüber. Und um vielleicht nochmal diese Nummer mit der Nazi-Zeit und der sauberen Leinwand nochmal zu präzisieren. Faktisch ist es ja so, dass in Deutschland der Horrorfilm erfunden wurde, ne? Aber dass eben viele in den 30er, Ende der 30er emigriert sind und diese vielen Leute, die nach Amerika gegangen sind, haben mir denn da geholfen, die Universal Studios aufzubauen und eben diese Klassiker des Horrorfilms, die eigentlich in Deutschland hätten entstehen können, da drüben zu etablieren. Da hat sich eine Horrorkultur entwickelt mit aus Deutschland emigri mit deutschen Immigranten. Karl Freund hat die Mumie gedreht, der Kameramann von Top Browning war aber auch ein Deutscher, der Dracula gedreht hat. Also das ist ein,
Karl Lemmle, war das Lemmle?
ja, das ist einer der Universal Studio Executives damals gewesen. Ja, genau. Das heißt, wir haben im Grunde die Horrorelite verscheucht und haben uns davon eigentlich bis heute nicht erholt. Das war das meine. Also das ist ein kulturelles Abwandern damals gewesen und diesen schlechten Ruf, den der Horrorfilm damals bekommen hat, weil man eben keine Toten auf der Leinwand sehen wollte, weil es so viel Tote in der Realität gab, sondern lieber Heinz Rühmann, diese Haltung ist heute immer noch da. Und das verstehe nicht warum. Ich habe es versucht vorhin etwas provokant mit diesem Titel von der britischen Dissertation zu erklären. Und so macht es vielleicht auch Sinn, aber das ist was mich sehr frustriert eigentlich.
Aber während du das jetzt dankbarerweise nochmal präzisiert hast, du hast gerade wieder etwas gestreift, was ich gerne nochmal aufnehmen würde, weil das zu dem Punkt vorhin kommt, den Herr Bartoschek und der gut aussehende Kollege, das Problem,
Hümmler,
was da auftritt.
Hümmler. Brad Pitt.
Nee, weil tatsächlich Literatur, die Verbindung von Literatur und Film, wie du gerade gesagt hast, Carrie und Misery basiert letzten Endes auf Literatur und eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Und die großen Horrorklassiker stammen aus der Literatur. Ich möchte nur eine Lanze kurz für die Literatur brechen, die Horrible, die ja tatsächlich prägend ist, mindestens so prägend wie das deutsche Horrorkino für das Horrorgenre. Weil die meisten
Lässt sich ja
guten.
fortsetzen. Also selbst der Exorzist, selbst der
Ja.
Weiße Hai waren mal erfolgreiche Bücher vorher.
Genau, und das sind Sachen, dass ich glaube, da merkt man in der Entwicklung, dass das in den jüngeren Filmen eben nicht mehr so ist. Und das finde ich interessant, weil diese große Zeit der Universal Studios, das war wirklich überwiegend, das waren literarische Vorlagen. Also Frankenstein, Dracula, all das finde ich nur interessant. Ich wollte nur kurz die Literatur in den Ring werfen und sagen, dass die nicht verachtet werden sollte, denn sie kann auch schrecklich. Ja.
Aber
Die
ist es
Antwort
nicht.
auf Bernds Frage, warum denn, oder die Feststellung, dass das Sequel Frankensteins Braut besser ist als der erste Teil, liegt daran, dass Frankensteins Braut auch noch ein Teil des Ursprungsromans ist. Also in Frankensteins Mary Shelley ist Frankensteins Braut mit drin. Also es ist eigentlich ein großer Film, wenn man so will.
Ist nicht, Christian, da die Tatsache, dass damals halt mehr Literaturverfilmungen gemacht wurden, aber nicht vielleicht einfach nur sozusagen der Vorläufer dessen, dass man heute halt sehr viele Remakes macht? Also, weil damals gab es ja keine Filme, die man hätte remaken können. Man hat sich seine Stoffe irgendwoher suchen müssen und man hat sie aus der Literatur genommen. Heute kann man sie aus anderen Filmen nehmen.
Ja, es gibt heute aber genügend Stoffe, dass man auch keine Remakes machen müsste, muss man dazu sagen. Remakes sind Sachen eben, Remakes genauso wie Sequel, Prequel und Drumherumquel sind natürlich Sachen, die funktionieren. Das finde ich halt so schlimm, was ich vorhin angedeutet habe mit den Franchises, die letzten Endes ausfilmen werden. Sei es jetzt eben Hellraiser, Freitag der 13. oder was auch immer. Die Sachen werden halt im Endeffekt totgeritten. Ja, also am Anfang gab es vor allem Literatur. Aber die gibt es auch heute noch. Also man hat noch nicht alle guten Horrorbücher verfilmt, kann ich dir versichern.
Aber bei der Höhe der Budgets, die man heute in Amerika für einen Film ausgibt, wollen die halt sicher gehen, dass sie ihr Geld wieder einspielen und deswegen machen sie lieber einen zweiten, dritten oder vierten Teil. Diese
Von was das
Zeiten,
funktioniert, ja.
genau, und diese Zeiten der frühen 70er Jahre, wo eben viele einflussreiche Horrorfilme entstanden sind, New Hollywood, das war eine Zeit, wo den Filmstudios schlecht ging und wo sie bereit waren, auch mal wieder Bücher zu verfilmen. Also ich glaube, diese großen Klassiker sind immer aus einer Not heraus entstanden, ne?
Ja, und das ist eben spannend, dass das Budget verändert halt einen Film so total. Wenn man zum Beispiel sowas wie Carnival of Souls oder sowas nimmt, das ist ja eigentlich ein B-Movie-Klassiker. Das sind ja alles keine teuren Filme gewesen. Ne? Aber heutzutage sind das, ich glaube, bei Disney heißt das Tentpole Pictures. Ne? Also diese Filme, die halt mindestens so viel reinspielen müssen, wie ausgegeben wird und das in einer Größenordnung, die schon schwindelerregend ist. Also aus einem Avengers-Film könnte man 10 gute Filme machen, wenn ich mich hier mit Leuten anlegen will, dann sage ich das mal so und so.
Ja, nee, aber du sagtest ja gerade, es gibt genügend gute Horrorromane, die nicht verfilmt worden sind. Das würde ich auch gar nicht bestreiten. Die Frage ist, gibt es Horrorromane, die noch nicht verfilmt worden sind, obwohl sie jeder kennt? Und das ist, also das ist das, worauf ich hinaus wollte. Es geht ja nicht um die Qualität, sondern es geht darum, dass du etwas produzierst, wo du bei den Leuten von vornherein, wo das Glöckchen schon klingelt, ich habe zumindest schon mal davon gehört.
Also dieses Scheißglöckchen ist halt wirklich ein Arschloch, muss man dazu sagen, weil
Gar
dieses Glöckchen
kein.
ist ja, weil dieses Glöckchen macht ja Sequels und all das Ganze und diese großen Klassiker, wie die heute entstehen. Also da kommen wir jetzt wieder zum Buchgeschäft und da sind wir dann auch ganz schnell bei Themen, die hier nicht hingehören. Klassiker entstehen heute ja nicht mehr so wie früher. Ne? Das ist ja einfach so, weil heute ist Marketing das zentrale Moment auf dem Buchmarkt, ist so mein Eindruck. Das liegt aber natürlich nur daran, dass ich persönlich gekränkt bin, weil ich kein Bestsellerautor bin.
Aber diese Kränkung ist ein guter Antrieb.
Absolut, wie du vorhin gesagt hast, wie du aus Trotz Horrorfilme gemacht hast, aus demselben Trotz heraus mache ich, was ich mache. Und es ist eine sehr authentische Motivation, wenn man dabei nicht blind und blöd ist. Und das ist zum Beispiel was ich dir auch unterstelle, nicht blind und blöd zu sein, sondern nicht blind und blöd zu sein. Weil ich habe wirklich sehr gestaunt, als ich dich das erste Mal beim WTF im Rahmen des WGT so getroffen habe. Und du bist so ein kluger, warmer und bums intelligenter Gesprächspartner. Das hat mich sehr erstaunt. Also, nee, weil, nein, es ist ja, guck mal,
Aber das ist genau,
ich
das
hab.
ist wahrscheinlich das genau wieder diese Problem, warum erstaunt ich dich, weil ich Horrorfilmemacher bin,
Nee,
oder?
nee, 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 also ich hatte so erstaunlich nicht. Also, dass du kein richtig kranker Vogel bist, war mir schon klar. Und dass das nicht blöd ist auch, weil dazu habe ich lang genug mit Horror zu tun gehabt. Aber ich habe dich halt vornehmlich kennengelernt, damals übers House of Horror, wo ich gearbeitet habe. Und das war halt alles immer nur eine Schiene. Dich als Mensch zu treffen, war was vollkommen anderes. Und davon war ich tatsächlich sehr beeindruckt, wenn ich dir an dieser Stelle ein Kompliment machen darf. Also, natürlich bist du auch überdurchschnittlich attraktiv, aber das Problem haben wir beide.
Aber um nochmal auf das Glöckchen zurückzukommen, da fand ich einen interessanten Aspekt, Bernd, den du auf dem WTF in Leipzig eben auch erwähnt hast, dass man ja tatsächlich in Deutschland in den 60er Jahren war das, Godzilla-Filme unter der Marke Frankenstein vermarktet hat.
Ja, so ja, ab den frühen 60er Jahren, Jörg, ne, also hatte ich ja
Der
gesagt, dass.
Konstantin, das muss irgendwie ein Werbetext da vom Konstantin-Film gewesen sein.
Genau, es gab halt also Toho, also die Godzilla-Produktionsfirma hat ja nicht nur Godzilla-Filme gedreht, sondern hat dann auch andere Monster eingeführt. Dann gab es dann zwei Frankenstein-Verfilmungen, Der Schrecken mit dem Affengesicht und Zweikampf der Giganten. Und die waren in Deutschland so erfolgreich, dass der besagte Konstantin-Texter, den wir auch irgendwie namentlich zumindest nicht kennen, sich gedacht hat, ja, Frankenstein ist ja in Deutschland viel bekannter als Godzilla. Und dann nennen wir doch so ab Mitte der 60er Jahre alle Godzilla-Filme nennen wir Frankenstein und die Monster aus dem Meer und Frankenstein nur die Monster aus dem All. Und davon hat man sich dann mehr Publikum erhofft, was natürlich fatal war, weil meine Eltern, Jörg, also ich kann mich erinnern, ich habe Frankensteins Braut tatsächlich auch im Fernsehen gesehen, ich glaube im dritten Programm mit meinen Eltern zusammen, und die fanden das nicht so lustig und die konnten das natürlich überhaupt nicht einordnen, dass mit diesen Frankenstein-Filmen im Kino was völlig anderes gemeint war. Und deshalb mussten wir da immer heimlich reingehen, was es dann auch nicht leichter gemacht hat.
Ich habe das Glöckchen deutlich gehört.
Und seit 76 kam ja denn die Neuverfilmung von King Kong von Dino De Laurentiis in die Kinos, und da hat der Konstantin Verleih dann einfach auf alle Godzilla-Filme den Namen King Kong gebatscht. Also die waren da nicht zimperlich.
Ach so, es gab im
Da
Chat gerade eine
sind.
Anmerkung. Ich wollte nur die eine Anmerkung loswerden, nämlich der Hinweis zum Thema Heinz Rühmann. Es gibt ja den 58er-Film Es geschah am helllichten Tag. Das ist jetzt nicht gerade ein Horrorfilm, aber
Doch,
war
eigentlich
ja,
schon. Ist
ja eben,
doch
also.
ein Serienkillerfilm, ein True-Crime-Film. Schweigen
Ja,
der Lämmer.
genau.
Unser Schweigen der Lämmer ist das eigentlich.
Und für die damaligen Verhältnisse schon, also ziemlich gruselig, ne? Also von daher, nur so als Beispiel, der war ja auch recht erfolgreich, ne?
Genau, einer von 300. Ja, stimmt.
Es
Also
kam.
eine Stadt sucht einen Mörder
Ja.
wäre auch noch ein Beispiel. Also das Unterbewusste hat sich seine hat versucht, nach oben zu kommen, und wenn die richtigen Schauspieler mitgespielt haben, ging es kurzzeitig.
Ja, also wir hatten im Chat ja auch die Frage, nachdem ich die Vorstellungsrunde so ein bisschen eröffnet habe mit der Frage nach den Lieblingsfilmen unserer Gäste, die Frage nach unseren Lieblingsfilmen. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich kein ganz großer Horrorfilm. Also ich habe ein paar gesehen, manche haben mich beeindruckt, manche weniger, aber wenn ich nach einem Lieblingsfilm, in dieses Genre wenigstens vage reinpasst, dann bin ich tatsächlich relativ schnell in den 60er Jahren und bei den Hitchcock und Edgar Wallace Produktionen der 60er Jahre, die auch ganz viel mit Gänsehaut gespielt haben, obwohl es eigentlich eher Krimis war. Wie sieht denn das bei euch aus, Bernd und Lydia?
Ach so,
Bitte.
also Ich habe ja erwähnt, dass meine Horrorfilmbegeisterung früh begonnen hat. Das war auch interessant, weil sowohl Vanessa als auch ich uns heute auch nicht mehr plausibel erklären können, warum wir nicht abgeschreckt reagiert haben, sondern wirklich sehr viel Spaß hatten, diese Filme zu schauen und damit dann auch nicht mehr aufgehört haben. Aber deswegen, also Carrie fand ich zum Beispiel richtig gut. Vielleicht, keine Ahnung, weil es mal eine Ausnahme war, weil da halt eben auch dann eine Teenagerin letztendlich die Gefahr war, im Unterschied zu den Stereotypen, die man sonst sah. Und in meiner Jugend kam dann natürlich die Scream-Reihe. Dafür steht hier diese Kerzen, die ich aus der damaligen Zeit noch übrig habe. Die sind jetzt ungefähr 25 Jahre alt oder so, denke ich mal. Auf jeden Fall, ja, die Scream-Reihe fand ich auch sehr gut. Und
Hast du
ja,
denn
was soll
mit
ich.
den Scream-Filmen überhaupt was anfangen können, weil die sich ja ganz präzise auf das Slasher-Genre beziehen und das ist ja so ein postmoderner Quatsch im Grunde, ne? Also es ist ja schon so ein referenzielles Kino, was man eigentlich nur gutieren kann, wenn man schon 15 Jahre Horrorfilme gucken musste.
Ja, keine Ahnung, weil schwer zu sagen, ne? Ich meine, zu der Zeit war ich selber ja gerade eine Jugendliche. Also in unserer Schulzeit, sagen wir mal als Teenager, haben wir dann Scream geguckt und was gab es da alles? Da gab es ja ganz viele dieser Art dann. Und vielleicht, ich habe keine
Die
Ahnung,
haben
warum es war.
sozusagen für sich funktioniert, ohne dass du jetzt Halloween 1 bis 8 kanntest.
Tatsächlich, obwohl ich hatte die Älteren mal gelegentlich gesehen, natürlich in den hart geschnittenen Varianten. Das war nämlich der Nachteil. Wir hatten natürlich diese Filme hauptsächlich aus den Fernsehvarianten. Und du weißt ja, in den Fernsehvarianten ist ja sowieso alles
Naja.
damals auch weggeschnitten worden. Aber basically hatte ich zwar auch schon mal Halloween oder so gesehen, aber nicht so häufig. Also tatsächlich war die Nightmare on Elm Street-Reihe und die Stephen King-Filme waren meine Vorbereitung aufs Scream dann in der Jugend. Aber das haben dann auch alle geguckt. Also diese Scream-Filme, das
Das sind ja
war
auch
so
Filme
ein.
für Jugendliche, ne? Das ist ja nicht
Und
für Erwachsene.
ja, und wenn ich da heute drüber nachdenke, ist die Handlung bei solchen Filmen ja auch nicht das, was im Vordergrund steht. Und da wären wir übrigens nochmal bei dem Aspekt Buch versus Film.
Moment, Moment,
Ja?
ich würde
Ja,
kurz noch einen
Christian, hau
Kreis,
raus.
ich würde kurz noch einen
Bitte.
Kreis schließen wollen, bevor wir Scream verlassen, weil wir haben am Anfang ja darüber gesprochen. Also ich habe ja diese Theorie mit der Katharsis gebracht, die dann schön durchdiskutiert wurde mit Für und Wider. Aber ich hatte ja auch gesagt, dass manchmal Filme Menschen, meistens junge Menschen, inspirieren. Und das war tatsächlich bei Scream ja durchaus der Fall. Du erzählst, wie Scream dir gefallen hat. Jörg erzählt von der referenziellen Art des Films. Und dabei ist halt noch 2001 hat ein Belgier im Scream-Kostüm also hat die Maske getragen und hat eine Nachbarin erstochen, eine 15-Jährige. Ne? Also so viel noch, also die Inspiration von Horrorfilmen findet halt auch in der Richtung durchaus statt, auch wenn man das nicht verallgemeinern kann. Nur weil
Ja,
wir
und an
vorhin
der
dazu
Stelle,
nichts mehr
gut, dass du
gesagt
das
haben.
sagst. Es gibt ja ein paar Fälle, wo sich Menschen, die dann irgendwelche schweren Straftaten ausgeübt haben, tatsächlich auch bezogen haben in ihrem jeweiligen Kleidungsstil oder indem sie irgendwas auch als Vorbild genannt haben. Aber wenn man sich die Fälle dann immer in der Tiefe anguckt, stellt man fest, dass das typischerweise Menschen sind mit einer langen Vorgeschichte von deutlichen psychischen Schwierigkeiten und auch einer langen Vorgeschichte von Aggressionsproblemen und Gewaltfantasien. Und da kommen wir dazu, die suchen dann natürlich in ihren Bedürfnissen, in ihren Schwierigkeiten dann auch Medien, die zu ihren Vorstellungen passen. Und da wären wir eben bei dem, was ich vorhin sagte. In diesen Fällen können dann diese Medien sozusagen dann noch der letzte Tropfen sein, der dann die Ausformung der Tat oder auch vielleicht noch den letzten Anschub bieten kann. Aber da sieht man halt einen riesigen Berg von Faktoren, wo dann die Medien, die sie suchen, sowohl eine Folge ihrer Schwierigkeiten und ihrer dysfunktionalen Aggressionsprobleme sind, als auch dann möglicherweise noch der letzte Faktor. Aber das sind dann diese Fälle, die man im Gesamtbild natürlich betrachten muss, klar.
Kann man
Selbstverständlich,
sagen,
aber
dass das ohne den Tropfen, ne? Also. Aber
wobei,
die
das ist halt die
Scream-Macher ist ja
Frage.
eigentlich der Schrei von Edvard Munch, oder?
Ja.
Also der hat sich vielleicht ja nicht auf Scream, sondern auf Edvard Munch bezogen.
Und der
Der hat
Punkt
die
ist halt die Frage,
Vorweihnachtsmaske getragen.
also es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Person, die sich so weit hineinsteigert in ihre dysfunktionalen Bewältigungsstrategien in Form von Gewaltfantasien und dem Plan, konkreten Plan, auch sie umzusetzen, dass diese Person jetzt davon absehen würde, eine Gewalttat zu begehen, nur weil sie einen bestimmten Film nicht gesehen hätte. Also vermutlich hätte sich diese Person dann auf etwas anderes bezogen oder halt auch auf gar nichts, weil sie dann sich am Ende nur noch auf ihre Fantasie bezogen hätte. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Delikt dann nicht begangen würde, weil diese Person jetzt, sagen wir mal, nicht noch dreimal diesen Horrorfilm gesehen hat, wahrscheinlich nicht so groß.
Dazu
Ich
müsste
glaube,
ich Fachliteratur kennen.
Ich glaube,
Ja.
Christian, das wird nochmal deutlicher, wenn man das in einen ganz anderen Bereich zieht, nämlich auf den Koran. Wenn man sich anschaut, wie viele Massenmörder beim IS sich getrieben durch den Koran und Allah und all diese Geistwesen und dieses Buch beziehen, gibt es ja durchaus Leute, die sagen, der Islam per se ist eine gewalttätige Religion. Und ich sage immer, es ist eine Projektionsfläche. Und wenn du etwas brauchst, das deine Gewalt rechtfertigt, dann bieten sich Religionen mit ihrer großen Ambivalenz und ihren großen Möglichkeiten als Projektionsflächen an. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, jemand, der normal geistig gefestigt ist, dann den Koran liest, geht automatisch durch und tötet Menschen, weil sie keine Burka tragen. Weißt du, wie ich meine?
Finde ich tatsächlich ein schlechtes Beispiel im
Okay.
Kontext, weil die Scream, also eine Scream-Maske tragen und ein Messer benutzen, ist was anderes als moralische Anweisungen in einem Religionsleitfaden, denke ich. Also das ist da schon konkreter. Also ich gebe Lydia natürlich vollkommen recht, dass es ein Aspekt letzten Endes ist und dass möglicherweise nichts diesen Menschen davon abgehalten hätte, so eine Tat in einer anderen Form letzten Endes auszuüben. Aber ich denke, das ist schon ein sehr konkretes Moment, was das mit dem Film verbindet,
An
finde
der
ich.
Stelle
Aber
ja, wäre die Frage, ja.
wie müsste man darauf jetzt reagieren, ne? Früher hat man halt gesagt, okay, wir verbieten diese Filme denn. Dann gehen wir mal auf Nummer sicher, beziehungsweise dann tun wir so, als hätten wir was getan dagegen, gegen die Gewalt, weil wir verbieten jetzt einfach die Filme und dann sehen die das ja nicht mehr. Also früher hat man ja so gedacht, man hat diese Nachahmertheorie einfach mal, die ist ja auch verführerisch, die hat man einfach mal geglaubt, aber heute glaubt ja da niemand mehr dran. Also,
Dazu ganz wichtig, muss ich dringend anknüpfen. Es ist ja so, dass Tötungsdelikte in Deutschland seit Jahrzehnten zurückgehen, seit Mitte der 90er. Und im Unterschied dazu ist die Verfügbarkeit entsprechender Medien, wie wir alle wissen, sehr, sehr, sehr deutlich vergrößert. Das heißt, bereits wenn man diese beiden Faktoren jetzt hier vergleicht, wäre das zumindest ein Indiz dafür, dass die Verfügbarkeit expliziterer Filme und Darstellungen und Computerspiele in größerem Ausmaß hier nicht einhergegangen ist mit einer Mehrzahl von Taten. Im Gegenteil, wir sehen aufgrund anderer Faktoren eben den Rückgang seit mehreren Jahrzehnten von Tötungsdelikten in Deutschland. Also das ist einfach mal etwas, wo man als harte Fakten sagen kann, offensichtlich ist das nicht der Faktor. Abgesehen mal davon, ach so, an der Stelle, Christian, ein anderes Beispiel. Ich habe mich ja mit der Thematik beschäftigt für mein Buch über Sadisten, nämlich der Frage, ob gewalttätige pornografische Darstellungen, da gab es auch Diskussionen, ob die dann auch entsprechende Gewalt fördern würden, besonders auch auf Tötungsdelikte, auf sexualisierte Tötungsdelikte bezogen. Und jetzt nur sehr, sehr kurz, das wäre ein Thema für sich. Aber in früheren Zeiten haben zum Beispiel gefährlich sexuell sadistische Serientäter, die also eine klare sexuelle Fantasie ausgelebt haben, die hatten in früheren Zeiten zu Hause, wenn man dann eben ihr Haus durchsucht hat, nachdem man sie gestellt hat, häufig Bilder, die sie gezeichnet haben, Fotos, die sie ausgeschnitten haben, wo sie dann irgendwelche Folterungen dran gemalt haben, bis hin zu wirklich Bastelsachen, also gebastelten Folterkammern und so, also aus Schuhkarton oder ähnlichem, also oder auch Texten, wo sie dann in umfassenden Texten ihre Fantasie eben ausagiert haben. Und heutzutage findet man bei demselben Tätertypus dann zu Hause eher auf der Festplatte Filmmaterial, das ihrer Fantasie entspricht. Das wäre aber ein Beispiel dafür, dass die früher die Fantasie hatten und die Taten begingen und dann Wege gesucht haben, um künstlerisch das für sich auszudrücken und auch sozusagen auch eine Vorlage für sich zu erschaffen und die Leute dann heute nicht mehr basteln, malen und Texte schreiben, sondern dann schlicht und ergreifend nach Vorlagen im Netz suchen. Also das ist jetzt natürlich noch mal ein anderer Bereich, muss ich an dieser Stelle betonen, aber möglicherweise kann man die Mechanismen da so ein bisschen auch überlegen, ob das vielleicht ähnlich aussieht.
ich bin sehr berührt von Bastelmalen und Texte schreiben. Das klingt so nach Handwerken. Das ist für mich tatsächlich ein schöner Schlusspunkt, denn ich muss jetzt um 9 tatsächlich raus. Kann aber, glaube ich, sagen, von dem, was du sagst und dem Scream-Aspekt und allen anderen Sachen, am Ende geht es halt um Inspiration und wie die genutzt wird und im Guten oder im Schlechten. Und das, wie man heute damit umgeht, was die Frage, die Jörg gestellt hat. Das Problem ist halt, dass es keinen Mann gibt in diesem Sinne mehr, habe ich so das Gefühl, weil diese Position nimmt nicht die Gesellschaft ein, nimmt nicht die FSK ein. Für mich ist die Lösung immer noch der mündige, empathische, gebildete Mensch. Aber das ist etwas, das utopisch ist.
Stimmt,
Ja, und der kann.
da haben wir uns noch nie drauf verlassen. Auf. Und
Ich
erscheint
weiß.
einfach immer unwahrscheinlicher, dass das funktionieren könnte.
Ich bedanke mich auf jeden
Ja.
Fall, angewiesen zu haben. Es war mir ein außerordentliches Pläsier und eine treffliche Expertenrunde, möchte ich sagen. Ich bedanke mich sehr herzlich und jederzeit wieder. Und ich hoffe, es wird noch eine Extrasendung zu Monstern oder sowas geben. Knickknack.
Jo.
Die
Cool.
Diskussion,
Danke schön,
das
Christian.
Thema geisterte schon so ein bisschen durch unsere Köpfe.
Danke, Christian, und jo, bis
Macht
dann.
gern weiter, ich informiere mich.
Ciao.
Ja, ich glaube, da auch unsere anderen Gäste irgendwie signalisiert hatten, sie hätten einen Endzeitpunkt, sollten wir es auch nicht allzu sehr in die Länge ziehen.
Eine Sache muss ich aber noch anteasern, sonst
Ja.
wäre er, denn sowohl im Chat las ich davon, als auch muss ich hier unauffällig nach vorne verweisen. Das ist ja aus den Hammer-Filmen der Dracula. Und ich glaube, ich hatte auch im Chat gelesen, dass zumindest eine kurze Erwähnung der Hammer-Filme, und wenn ich da nicht ganz falsch informiert bin, Bernd, ist das ja auch so ein Spezialthema von dir, oder? Dass die vielleicht auch noch so kurz einzuordnen, welche Bedeutung die für Horrorfilme hatten, vielleicht mal ganz gut wäre. An dieser Stelle muss ich sagen, ich habe sie auf Sat.1 in den Billigwiederholungen im Nachtprogramm in den Sommerferien geschaut, früher, vor langer Zeit. Ja.
Ach Gott, ja, ich denke, also du hast ja eben schon gesagt, die ersten Verfilmungen dieser Sachen Dracula Frankenstein sind aus den frühen 30ern in den USA.
In
Dann
Schwarz-Weiß.
glaube ich, gab es in den 50ern gab's so eine Flaute, also es gab zwar auch in den 50ern relativ bekannt, Godzilla und so, Formicula ist ja aus den 50ern, aber im Großen und Ganzen gelten die 50er jetzt nicht so als das große Horrorjahrzehnt. Und erst in den 60ern, ja, nahm das nochmal so ein bisschen Fahrt auf und die Hammer-Filme waren halt, also das Studio war kurz vor der Pleite und die Horrorfilme waren die Rettung dafür und die haben, also im Gegensatz zu den 1930ern, dann waren, glaube ich, ja,
War in
Sebastian.
Farbe und
Genau, sie waren
das
in
Blut war
Farbe.
rot und das hat eigentlich gereicht.
Sie haben explizit auf Effekte gesetzt. Also plötzlich hat man das Blut wirklich gesehen. Das Frankenstein-Monster sah wirklich gruselig aus. Die haben voll drauf gehalten. Ich glaube, das hat so ein bisschen den Ruf dann ausgemacht.
Und an
Ja, ich
dieser
glaube,
Stelle, ja. Ja.
auf den Aspekt, was es jetzt eigentlich ausmacht, können wir vielleicht gar nicht so in der Länge und Breite eingehen. Wir hatten so ein bisschen das Thema der Jumpscares als ein Aspekt, der in Filmen halt kommt. Jörg, ist nicht deine Methode, Horror zu erzeugen, wenn ich das richtig sehe, oder?
Nee, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich mich eher als Untergrundfilmer betrachte, dessen Filme zwar von der Horrorgemeinde irgendwie umarmt wurden, weil die einfach sehr open-minded sind. Tatsächlich habe ich mich eher, also diese Filme sind ja also nicht mal Low-Budget, die sind ja No-Budget-Filme, die ich mit Freunden an Wochenenden gedreht habe. Glücklicherweise damals in den 80ern und frühen 90ern noch auf Filmmaterial, deswegen kann man sie heute digital in HD abtasten und sie sehen besser aus als damals. Das wäre 10 Jahre später nicht mehr möglich gewesen, wenn ich die auf Video gedreht hätte, dann wären die wahrscheinlich heute nicht mehr da. Und ich musste mir damals die Frage stellen, wie kann ich denn überhaupt einen Film, der nur einigermaßen ernst genommen wird, was kann da passieren? Ich kann ja all diese übersinnlichen Sachen überhaupt nicht auf die Leinwand bringen mit meinen Freunden. Ich habe keine Schauspieler, ich muss die Effekte selber basteln. Und ich habe dann gesagt, okay, der Horror von nebenan, diese frühe Phase der Popularität von Serienmördern, die so aus Amerika rüberschwappte, habe ich so ein bisschen mitbekommen, habe da viel gelesen und habe dann eigentlich ja, Sachen gemacht, die ich in den Nachrichten oder in Serienmörderbüchern gelesen habe und habe die verfilmt. Also eigentlich Sachen, die sehr bodenständig sind und die man eigentlich auch als True Crime bezeichnen könnte. Oder mein zweiter Film, Der Todesking, war einfach ein Film über 7 Selbstmörder. Da sieht man innerhalb von einer Woche, wie sich 7 Leute umbringen und zwischen diesen Tagen sieht man, wie ein menschlicher Körper verwest. Also eher Kunst, beziehungsweise hat jetzt wenig mit so Jumpscare oder Also spannend sind meine Filme auch nicht, würde ich sagen. Sie sind einfach, ja, ich kann mir das ja immer nur von Leuten erzählen lassen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, so warum die Leute das überhaupt ernst nehmen, was wir damals gemacht haben. Aber irgendwas scheint da zu sein, dass die Beschäftigung mit dem Thema Tod, auf das, wie wir ja herausgefunden haben, das scheinbar sehr hinausläuft, dass die in meinen Filmen sehr direkt ist. Und wenn es um Nekrophilie geht, um Selbstmord oder in dem Serienmörderfilm Schramm, hat mich interessiert, was, ja, wie eigentlich ein Serienmörder so normal weiterleben kann, wenn er Menschen umgebracht hat. Weil das machen ja Serienmörder. Wenn man sich die Geschichte von Ted Bundy, kann man sich ja bei Netflix ansehen, oder von Jeffrey Dahmer, wenn man sich den ansieht, dann haben die ein in Anführungszeichen normales soziales Leben gehabt, aber zwischendurch hatten sie halt diese Ausreißer, wo sie Leute umgebracht und misshandelt haben. Und die hatten offensichtlich kein Problem damit. Und das hat mich damals extrem verunsichert. Also habe ich da versucht, einen Film drüber zu machen, in dem man sieht, wie diese Schuld, nenne ich es jetzt mal, wie die sich ja, auf der Leinwand manifestiert. Klingt verschwurbelter, als es im Film ist, aber das sind so die Ideen, die da damals so hinter waren. Und das waren, wie gesagt, keine kommerziellen Projekte. Da war niemand, der gesagt hat, da müssen jetzt aber viele Leute ins Kino kommen, sondern wir haben das einfach gemacht, was uns interessiert hat. Ich hatte ein paar Mitstreiter und dass daraus dann ja eine Bekanntheit oder eine Berüchtigkeit entstanden ist, das war mehr ein Unfall.
Aber an der Stelle hast du natürlich dann deine Interpretation, wie zum Beispiel ein Mensch dann damit leben kann, sozusagen da künstlerisch verarbeitet. Oder hast du auch recherchiert, welche, sagen wir mal, damaligen wissenschaftlichen Erklärungsmodelle es gab? Oder hast du dich einfach komplett frei, also von der
Also
Fantasie leiten lassen?
ich hab eigentlich nur eine Handvoll True Crime-Bücher gehabt.
Mhm.
Was mich immer sehr beeeinflusst hat, war Killing for Company über den Briten Dennis Nielsen. Glaube, ja, ein Homosexueller, der oft so Skinheads und Leute aus Pubs mitgenommen hat, die dann mit nach Hause genommen hat. Und ähnlich wie später Dahmer, immer ich wollte, dass die wieder gehen. Und er hatte dann wohl ein Opfer, ich glaube, das war ein Skinhead, der hatte so eine Tätowierung am Hals. Da stand Cut here. Und das hat er dann einfach irgendwann mal umgesetzt. Und es gibt eben dieses Buch mit vielen Interviews von ihm. Killing for Company heißt es in Englisch. Gab es dann später auch auf Deutsch. Damals, als ich das gelesen habe, gab es das nur in Englisch. Da musste ich mir mal auch übersetzen lassen von meinem Freund zum Teil. Da sind total viele Zeichnungen auch von ihm drin, wie er die Leichen dann zerstückelt hat und unter seinem Dielenboden und so. Und das sind Sachen, die direkt, also unmittelbar vor mir dann im Film so nachgebaut wurden eigentlich.
Das
Also
ist
da kamen so die
interessant.
Inspirationen her, weil ich habe diese Sachen gelesen und war total baff. Und geil gesagt, wie kann man das machen? Wie kann man denn in einer Wohnung wohnen und hat unter seinem Fußboden Leichen? Das geht doch nicht. John Gacy hatte ja ähnlich. Er hat ja eine ganze Buddy Farm unter seinem Haus gehabt in den USA.
Aber ich würde vielleicht gerne am Schluss nochmal die Frage wiederholen, weil Christian hat es ja am Anfang unterbrochen. Jetzt ist er leider schon weg, aber er schreibt in seinem eigenen Buch, in seinem Horrorlexikon, rezensiert er Jörg ja auch Nekromantik, und er schreibt auch dazu, kein Tabu, das nicht gebrochen würde, also in Bezug auf Nekromantik Teil 1. Sebastian, Jörg, gibt es noch irgendein Tabu, das man heute 2024 im Horrorfilm brechen könnte, oder ist alles gezeigt und alles schon erzählt?
Also natürlich, willst du
Also ging gar nicht
jemanden?
so, bei mir ging es, wie gesagt, ging gar nicht so sehr um diesen Tabubruch. Den Tabubruch, den habe ich vielleicht eher mit dem Filmplakat zur Nekromantik, und das hat jemand für mich gezeichnet, der übers Ziel hinausgeschossen ist und ich konnte dann nicht widerstehen. Aber der Film, ich glaube, der Tabubruch in dem Film ist eher, dass ich den aus der Sicht der Protagonisten zeige und es keine Instanzen gibt, die da irgendwie regulierend eingreifen. Das heißt, die werden nicht weggesperrt. Man hat nur die sogenannten Bösewichte, mit denen man sich identifizieren kann. Und der Film Der Film präsentiert alles aus der Sicht dieser Leute, die das normal finden. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute daran so verunsichert, dass einem nicht gesagt wird, das ist böse, sondern dass man da völlig reingezogen wird. Und das ist ja auch was in diesen True-Crime-Büchern oft so damals der Fall war. Also gibt ja auch ein Buch, was Charles Manson selbst geschrieben hat, wenn man versucht, in die Sichtweise dieser Leute zu gehen. Und das Erschreckende ist ja, dass man viele dieser Sachen, die auch Ed Gein gemacht hat oder so, dass man die irgendwie verstehen kann. Und das ist, glaube ich, das Beunruhigende, was in meinen Filmen denn auf die Zuschauer zukommt, dass sie viele dieser Sachen, die eigentlich erschreckend sind, dass sie trotzdem nachvollziehbar sind.
Ich würde jetzt nicht generalisieren, denn ich glaube, es gibt Menschen, die trotzdem sie solche Bücher lesen, sagen, sie können es nicht nachvollziehen. Aber es kommt vielleicht darauf an, ob du jetzt meinst, so abstrakt versuchen nachzuvollziehen, was diese Person zu dem Zeitpunkt motiviert hat, ohne jetzt persönlich das nachzuvollziehen. Ich glaube, das ist unterschiedlich, je nachdem, welche Person sowas rezipiert, oder? Also.
Ja, also mit Verstehen meine ich ja nicht gutheißen. Ich meine, dass man versteht, wie derjenige, wie das Denkmuster dahinter ist oder wie oder das Bedürfnis dahinter. Edward Gein wollte seine Mutter wieder haben. Ist eine nachvollziehbare Empfindung, die war gestorben, aber sie dann wieder auszubuddeln, er hat sie nicht aus, aber den Wunsch, zu seiner Mutter zu werden, in die Tat umzusetzen, wie wir es später ja auch was metaphorisch dargestellt in Psycho von Alfred Hitchcock gesehen haben, ist natürlich übers Ziel hinausgeschossen. Aber das Grundbedürfnis, sich nicht von seiner Mutter trennen zu wollen, ist natürlich ein herzerwärmendes Gefühl, was man nachvollziehen kann.
Ah, das meinst du,
Ich würde
okay,
gerne nochmal
ja.
zu der Frage zurückkommen. Ich glaube, Horrorfilme, und das hat Jörg, finde ich, jetzt auch gerade nochmal sehr schön dargestellt, haben gar nicht den primären Zweck, immer Tabubrüche zu sein. Ich sehe auch so Trends bei Horror. Ich sehe den Öko-Horror als einen der großen Genres der letzten Jahre, der auflebt. Was ich sehr schön fand, war Ben Wheatleys Into the Earth. Ist leider nie in Europa erschienen, kann ich aber wirklich nur empfehlen. Und darüber hinaus natürlich gibt es Tabubrüche, noch und nöcher, die ich mir sofort vorstellen kann, die ich noch nie filmisch gesehen habe. Ganz viele haben damit Dinge zu tun, die man Kindern antun könnte. Ich sehe aber auch natürlich, wenn man Tabus brechen will, müssen das ja Tabus sein, die bestehen und vielleicht auch solche, die sich neu entwickeln. Und wenn ich jetzt gerade mal so spontane Idee entwickle, ich sehe gerade so einen Film mit einer Horde von Transgender-Personen, die anfangen, AfD-Leute in Thüringen dem Holocaust vorzuführen und dort dann entsprechend vergewaltigen und quälen. Also Tabubrüche kannst du immer inszenieren, gerade auch aufgrund von neuen Werten und Selbstverständlichkeiten, die reinkommen. Aber für mich persönlich ist das nicht das, was Horror in erster Linie ausmacht, sondern was man in Horror auch tun kann, aber was eben ein Aspekt von möglichen Horrorfilmen ist.
Und dazu nur ganz kurz, kennt ihr den Horrorfilm Abigail aus dem Jahr jetzt
Noch nicht,
2024?
muss ich noch, habe ich noch nicht geschafft, ist auf
Weil,
meiner
wo du
Watchlist.
gerade Kinder erwähntest, da wird ja dann dargestellt, dass eine als 12-jährige getarnte Vampirin eine Gruppe von Leuten in einem Haus sukzessiv
Nee, das meine
zu
ich gar nicht. Also,
versucht.
das hast du ja auch, dieses Motiv ist ja, das hast du ja auch in So finster die Nacht, ne? Oder in Teilen sogar ein Interview mit einem Vampir,
Ja,
wenn man den
genau,
als
ja.
Horrorfilm verorten will und nicht als Schmonzette. Aber das meine ich nicht, sondern zum Beispiel Gewalt an Kindern, die lustvoll und positiv konnotiert dargestellt wird im Detail. So, oder Kinder untereinander hast du eben Kinder des Zorns. Aber was ist sowas? Also da kannst du natürlich noch Tabubrüche herstellen oder dass der Vater, der seine Kinder über Jahre vergewaltigt und quält, eigentlich dann daherkommt wie der Gu. Also Tabubrüche, da werden wir uns, solange es Menschen gibt, haben wir ja Werte und Normen, die uns das Zusammenleben erst ermöglichen, die ändern sich über die Zeit und dementsprechend kannst du immer Werte und Normen, Gott sei Dank, brechen in Filmen, weil es sonst heißen würde, dass die Gesellschaft ja gar keine Werte und Normen mehr hat. Und das wird nie eintreten, weil wir Menschen gut sind.
Ich glaube, diese Verunsicherung oder das Gefühl, dass das, was die Leute ja haben, ist ja, dass in der medialen Welt alles immer schlimmer wird. Zumindest kriege ich das oft gesagt, ne? Ich habe eigentlich, gerade wenn ich mir Horrorfilme ansehe, ja nicht den Eindruck, sondern ich habe eigentlich den Eindruck, dass es da immer safer wird. Aber ich stelle bei mir oft fest, dass ich oft mit Bildern konfrontiert werde, wenn ich einfach nur in sozialen Medien rumscrolle und dann irgendein kleines Video anfängt zu laufen, wo irgendein Unfall zu sehen ist oder irgendwas. Und da bin ich wirklich, ja, bin ich irgendwie schockiert. Da ist bei mir ein Tabu getroffen, weil ich ja diese Entscheidung, dass ich mir das jetzt ansehen möchte. Ich möchte jetzt keinen Frontalzusammenstoß auf der Autobahn sehen, sondern ich möchte irgendwie gucken, was meine Freunde gepostet haben. Und dann sehe ich irgendwie bei Instagram irgendwelche Reels oder wie die heißen, wie Autos zusammenstoßen. Und ich denke, oh Gott, da waren ja wahrscheinlich Menschen drin. Wahrscheinlich sind das auch neue Fake, wie fake Videos oder so. Aber das empfinde ich für mich persönlich als Tabubruch, dass man mir Sachen aufdrückt, wo ich keine Einwilligung zugegeben habe, ne?
Ich finde das ganz krass gerade. Da stimmen wir jetzt mal 100 Pro überein, Jörg. Das ist doch schön zum Ende des Ganzen.
Ja.
So, ich fand übrigens nochmal danke, dass du das vorhin nochmal genauer beleuchtet hast, wie du das meintest mit der Kontinuität.
Ja.
Da hatte ich dich falsch verstanden, sollte ich da drüber gewesen sein, sorry. Aber ich finde es ganz schlimm nach den Massakern vom 7. Oktober in Israel. Ich habe mir nicht alle Videos angucken wollen. Ich habe viele Sachen gesehen, die ich dachte, mir angucken zu sollen, um zu verstehen, was da passiert ist. Das war falsch. Was wir da an Horror im Sinne des Erschreckens, sage ich jetzt mal, gesehen haben, an Vergewaltigung verstümmelter Leichen, an Ermordung von Babys, das ist eine, das, man sagt das dann ja immer gerne so plakativ, da ist die Realität schlimmer als der Horror. Das Ding ist einfach beim Horrorfilm, da komme ich nochmal zum Ende auf diese Angstlust zurück. In einem Horrorfilm kannst du dir im Zweifelsfall vergegenwärtigen, das ist Fiktion, mit der ich mich hier selber auseinandersetze. Das, was in Israel getan wurde, ist real und du wirst diese Bilder nicht für dich als irreal umkodieren können, weil sie einfach nicht irreal sind. Und da bin ich bei Jörg, das macht, finde ich, nochmal einen ganz anderen Schrecken, weil es auch kein selbstgewählter Schrecken ist, aus was wir in Social Media entweder in die Timeline gespült bekommen oder bei mir war es ja so, selbst angucken und unsere eigenen Skills damit umzugehen. Ich habe sie überschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Kinderabschlachtsachen. Hab ich nicht gedacht, war falsch, habe ich mich überschätzt. Oder was heißt überschätzt, falsch eingeschätzt.
Ja gut, also wir haben natürlich inzwischen eine Zugänglichkeit von realem Horror, auch aus dem Ukraine-Krieg, der einfach vorher nicht da war, weil wir diese massenhafte Verbreitung von Aufnahmegeräten einfach nicht hatten, die alles live aufzeichnen. Das ist so. Aber ja, ehe wir das Thema aufmachen, würde ich sagen, machen wir das jetzt zu und haben einen unglaublichen Überblick über dieses Feld, glaube ich, heute gebracht mit Perspektiven von Leuten, die da ganz tief drin sind in unterschiedlichen Richtungen. Hat mich sehr begeistert und sehr gefreut, dass ihr da wart. Und ja, Dankeschön. Zum Abschluss mag vielleicht noch mal jeder von euch von den realen Sachen abgesehen vielleicht sagen, was für euch ein Film ist, der euch wirklich nachgegangen ist, der euch gegruselt hat. Ich sag's bei mir nochmal, nachdem ich das nächste Thema angekündigt habe, das auch was Gruseliges hat, nämlich die Satanic Panic, mit der wir uns wieder mal beschäftigen können, müssen, sollten. Wo wir neue Antworten haben und ja, auch wieder interessante Gäste haben werden am 15.07. Ein Film, der mir tatsächlich nachgegangen ist, war der alte Amityville-Film, den ich in Amerika im Fernsehen gesehen habe und wo ich eigentlich gar nicht so damit gerechnet hatte, aber der hatte was. Also ja. Dann, ich gebe mal weiter.
Ja, bei mir, also ich könnte zwei total unterschiedliche Sachen vielleicht nennen, um an den um an die Erfindung des deutschen Horrorfilms anzuknüpfen, vielleicht unbedingt nochmal Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Nicht aus Versehen den Werner Herzog-Film, der auch toll ist, gucken aus den 70ern, sondern eher das schwarz-weiße Original, weil da hat man wirklich das Gefühl, man sieht etwas Reales. Das ist so lange her, das ist so naturalistisch auch, gar nicht so sehr expressionistisch. Wunderschöner Film. Und wo du gerade von Satanic Panic gesprochen hast, Der Exorzist, den ich
Oh
dann
ja.
nicht 1973, aber sehr viel später den sehen durfte, der hat mich auch später extrem beeindruckt und war ja vielleicht auch eine Vorlage von, ja, für den eben von Lydia erwähnten Abigail, weil ja auch da eine minderjährige Schrecken verbreitet. Und jede Menge Tabubrüche damals. Also ist mir heute noch unbegreiflich, wieso ein Film auf die Menschheit losgelassen werden konnte.
Also bei mir sind es mehrere Filme, die bis heute nachwirken, aber ich bleibe mal nur bei dem Aspekt von Horror. Also was ist immer noch ein Film, wo ich nachts das Licht anlassen würde, wenn ich den schaue? Event Horizon ist für mich einer der besten Science-Fiction-Horrorfilme mit Sam Neill auch. Wunderbar. Event Horizon ganz, ganz schlimm. Ich bin ja bekennender Folk-Horror-Fan. Hereditary ist für mich ein Film, der an sich gar nicht so geil ist, aber der eine der schlimmsten Schockszenen für mich hat, die ich jemals in einem Film bis heute gesehen habe, weil sie für mich völlig aus dem Nichts kam. Also diese eine Szene, Hereditary an sich ein toller Film. Nicht so überragend, wie ganz, ganz viele behaupten, finde ich. Aber da ist eine Szene drin, die ich will jetzt auch nicht spoilern, wie ich das sonst mache, aber eine Szene, die habe ich nicht kommen sehen, die habe ich noch nie so gesehen und ich sitze ab und zu immer noch abends da, ernsthaft und denke mir, ich weiß nicht, was ich getan hätte an der Stelle des Hauptcharakters.
Jo, vielleicht mache ich es kurz, denn ich habe ja, wie bereits erwähnt, wahnsinnig viele Filme gesehen aus diesem Genre, wobei ich auch sagen muss, dass mein Interesse da irgendwie über die Jahre ein bisschen nachgelassen hat. Also vielleicht auch dieser Alterseffekt, von dem ich immer lese, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe hoch ausgeprägtes Sensation Seeking, von daher würde ich das damit auch zusammenbringen, dass ich immer gerne diese Art von Filmen geschaut habe. Aber was mich wirklich emotional völlig fertig gemacht hat, war The Green Mile. Ich habe nämlich persönlich so ein ganz großes Motiv mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und The Green Mile, da war ich emotional echt ziemlich betroffen. Und ganz ähnlich ging es mir dann bei Pans Labyrinth später. Also ja, die hatten, glaube ich, denselben Punkt bei mir erwischt. Diese unglaubliche Ungerechtigkeit, genau. Jo.
Bernd, du hast noch nicht.
Oh Gott, ja. Erstmal groß nach Offenburg. Ja, gut, ich hatte beim WTF, beim Live-WTF hatte ich ja gesagt, das böse Phantasm von 1979, aber müsste man jetzt einordnen aus bestimmten Gründen, die ich ja da erwähnt hatte. Exorzist, ja, würde ich auch unterstreichen, aber wenn die Fragen wirklich waren nach, was ist euch nachgegangen oder hat euch lange beschäftigt, ja. Mordgedanken kennt keiner von euch. Kein Horrorfilm, Sonntagabend-Tatort von 1975. Ich habe das mit 11 gesehen. Es ging darum, dass jemand von einer Brücke Leichenteile auf fahrende Züge geworfen hat. Und alles, was da irgendwie mit zerstückelten Leichen und sowas zu tun hatte, in einer realen Spielhandlung, wie gesagt, Sonntagsabends-Tatort. Das fand ich viel schlimmer als alles, was ich bis dahin an Horrorfilmen gesehen hatte.
Jo, mit dem bisschen Grusel würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt in die Nacht und ja, freuen uns auf euch in 2 Wochen mit der Satanic Panic und ja, genau, die diversen Gestalten hier bei mir eher lustig. Ja, bis zum 15.07. Danke an die Gäste und danke an die Zuschauer und bis dann. Tschüss.
Ciao.
Glück auf.